willkommen bei Hooked on Topic, Folge 46. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Jo. Und eigentlich hätten wir diese Folge zu Halloween bringen müssen, denn wir betreiben ein bisschen Entwickler-Reanimation, schauen ein bisschen uns Spieleentwickler an, die es leider nicht mehr gibt, und bequatschen, welche davon wir gerne zurückholen würden, und beschreiben so ein paar Was-wäre-wenn-Szenarien, was für Spiele es da gab, die wir sehr mochten von diesen Entwicklern und welche wir gerne wiedersehen würden.
Genau, das eignet sich ganz gut als Fortsetzung, Mini-Fortsetzung des letzten Themas, wo wir über Entwickler gesprochen haben, die den Dreh geschafft haben, die in irgendeiner Art und Weise Spiele rausgebracht haben, die vielleicht nicht gut ankamen und wo man auf die eine oder andere Art und Weise als Konsequenz da hätte erahnen können, dass es vielleicht den Bach runtergeht, und sie haben den Dreh bekommen. Und wir haben jetzt eine Menge Studios geheilt, wo das nicht passiert ist, die vielleicht auch gar keine irgendwie schlechten Spiele released haben, aber die einfach aus unterschiedlichsten Gründen dann den Bach runtergegangen sind Bankrotterklärung, weiß nicht, sagt man das so? Ist das korrekte Terminologie? Ich bin mir nicht sicher. Gegangen, ja. Die sich bankrott erklärt haben und dann eben von der Bildfläche verschwanden. Und wo wir sagen würden, das ist aus den verschiedensten Gründen ziemlich, ziemlich schade.
Genau, und da gibt es wirklich einige bei, ich habe auch welche drunter, wo ich gar nicht so richtig weiß, warum es die nicht mehr gibt, weil diese Infos nicht existieren in dieser Form. Aber ich würde sagen, wir wechseln uns einfach ab mit den Spielestudios und mach du doch einfach mal den Anfang. Welchen Entwickler würdest du denn heute reanimieren?
Also ich habe mich jetzt erstmal in dieser ersten Konfrontation mit diesem Thema auf relativ aktuelle Beispiele tatsächlich bezogen. Nicht wirklich bewusst, aber ich habe dann so bemerkt, okay, das sind alles relativ neue Beispiele, und dann kann ich jetzt ja auch mal dabei bleiben. Und würde da einfach mal anfangen mit was relativ Offensichtlichem und was gerade sehr gut passt, nämlich Vigil Games. Die Macher von Darksiders 1 und 2, die auch nichts anderes gemacht haben, außer Darksiders 1 und 2. Die wurden dann schließlich 2013 geschlossen im Zuge des großen GHQ-Kollapses, aufgekauft worden, auf die wurde nicht geboten bei einer größeren Aktion, die es halt gab für die ganzen Properties, die zu THQ gehörten, als Begründung wurde uns mal angegeben, dass sie halt keine so halbfertigen oder fast fertigen Spiele anzubieten hatten, sondern die hätten halt relativ kurzer Zeit Darksiders 2 rausgebracht. Und das war's.
Ja,
und
stimmt, deswegen, ne? 2012 kam, glaube ich, Darksiders 2.
Genau, und deswegen würdest du da quasi ein Studio kaufen, was aber auch noch Jahre weg ist von seinem nächsten Titel. Es gab halt noch das Warhammer Dark Millennium, dieses MMO-Ding, was ja aber auch schon Jahre und Jahre immer mal wieder irgendwie, wenn man auf der Gamescom gesehen hat, irgendwie hinter verschlossenen Türen oder so.
Das habe ich schon wieder vergessen,
ehrlich gesagt. Ja, das war auch nie so richtig da. Ja. Und dann ist das schließlich halt dort kollabiert. Dann wurde es aber trotzdem quasi so halb wieder aufgekauft, weil dann hat Crytek, die auch darüber nachgedacht haben, Vigil Games zu kaufen, aber das dann nicht gemacht haben, haben die Crytek US gegründet, was dann ganz viele Leute von früheren Vigil Games, unter anderem eben auch David Adams, eingestellt hat. David Adams war einer der Studiogründer zusammen mit Joe Madureira, spricht man den so
Madureira,
aus?
Madureira, ja, genau. Das ist der Comic-Artist.
Genau, der Comic-Künstler, Comic-Zeichner, der zusammen mit Dave Adams damals Vigil Games gegründet hat. Und David Adams war dann auch bei Crytek US dabei. Und dann hat ja Crytek so drei Tage später, wir haben ja gar kein Geld. Haben keine ihrer Leute mehr bezahlt, sowohl bei Crytek US als auch bei Crytek UK. Wodurch da dann wiederum ganz viele Leute gekündigt haben. Und schließlich dann wurde ja Crytek US wenige Jahre später, ich glaube 2 Jahre später, auch schon wieder geschlossen. Auch zusammen mit dem Titel Hunt Gilden Age, was jetzt ein anderes Handspiel wurde bei Crytek.
Achso, das hat einen Zusammenhang gehabt, okay.
Naja, das heißt ja beides Hand, das eine entwuchs aus dem anderen.
Ich kann mich an so einen ganz komischen Trailer erinnern, der hat nicht so viel damit zu tun, mit dem, was man jetzt.
Genau, das vorher war, glaube ich, so ein Third-Person Left 4 Dead-mäßiges Ding, und das andere ist jetzt ein.
Das jetzt heißt also Hunt Showdown, oder?
Hunt Showdown, glaube ich, ist ein sehr anderes Spiel, aber auch ein sehr cooles Spiel. Ja. Damit haben aber die Leute nichts mehr zu tun. Und dann also, als Crytek US auch noch den Bach runterging, hat dann David Adams gemeinsam mit auch sehr, sehr vielen Leuten von Crytek US und damit auch von früher Vigil Games Gunfire Games gegründet, die dann jetzt endlich Darksiders 3 ironischerweise für THQ Nordic veröffentlicht haben.
Was das für eine Story ist, die, weil wir reden ja über solche Sachen eigentlich relativ häufig, dass du dann Entwicklerstudios hast, die erst das durchmachen und dann wird mal da ein Studio gegründet und dann klappt das nicht so richtig. Mhm. Aber wenn du dir das mal überlegst, wenn du als individueller Mitarbeiter diese Geschichte hinter dir hast, wie dein Publisher pleite geht, du merkst, dass niemand auf dein Studio bietet, was ja erstmal sich scheiße anfühlen muss.
Bummer, ja.
Und du dann woanders landest, wo du denkst, ah, hier sind viele meiner alten Kollegen, hier machen wir bestimmt was, oh, schade, uns gibt's schon nicht mehr und wir werden auch nicht bezahlt. Mhm. Und dann machst du ein kleineres Studio mit ein paar anderen Leuten und bist dann bei, ironischerweise, wie du schon sagst, THQ Nordic. Ja.
Also laut den aktuellen Informationen, die ich so gefunden habe, auch schon bevor, die ich jetzt geguckt habe, für Darksiders 3 hat mal David Adams gesagt, dass so die Hälfte des Teams ehemalige Leute sind, die auch in vorherigen Darksiders-Spielen gespielt haben.
Weißt du gerade, wie viele Leute
bei Gunfire sind? Ich glaube, es sind so knapp um die 50. Okay. Also es war noch, also
Piranha-Bytes-Größe.
Sie haben mal selbst was von 30 gesagt, dann sind sie aber gewachsen danach. Dann gibt es auf Wikipedia, habe ich dann gesehen, was von 60 stand. Da habe ich dann aber nachträglich keine gesicherte Informationen zugefunden.
LinkedIn ist mal eine gute Quelle. Soll ich noch mal gucken?
Ja, also das müssen wir, glaube ich, nicht, weil das um die 50 sind. Okay. Das
ich bin nur selbst so neugierig
geworden. Okay, das befindet sich auf jeden Fall in dem Rahmen. Dann können wir jetzt ja meinen, okay, es gibt ja Gunfire Games, es gibt doch Darksiders 3, wieso dann Vigil Games? Weil wer den aktuellen Podcast hört, der hört halt, dass ich nicht sehr zufrieden bin mit Darksiders 3 und viel damit hat auch zu tun, dass das Art-Design ganz viel, sehr viel schwächer zu sein scheint. Das Character-Design, das World-Design allgemein, das Character-Design, das halt noch funktioniert, funktioniert vor allen Dingen wegen halt Charakteren, die noch übernommen wurden. Mhm. Wo ich halt mir denke, okay, da scheint Joe Madureira tatsächlich einen ziemlich, ziemlich, ziemlich großen Einfluss drauf gehabt zu haben und die Leute, die halt in seinem Einflussbereich eingestellt wurden. Denn, und das war mir gar nicht bewusst, Joe Madureira hat ja auch ein eigenes Studio gegründet vor ein paar Jahren, nämlich Airship Syndicate. Und das sind die Entwickler von Battle Chasers Night War.
Ach so, doch,
wo ich jetzt auch klingelt. Verstehe, wieso das so komplett aus, das habe ich schon noch mal gehört, aber wieder vergessen. Das sieht halt exakt so aus wie die Darksiders-Spiele vom Artstyle her und ist halt so vollgestopft mit unzähligen dieser Designs, während man halt bei Darksiders 3 so ein bisschen mit der Lupe suchen muss. Also die gibt's schon, der Darksiders hat wirklich so 3-4 richtig cool Designs und neue Figuren,
Charaktere. Ja, ich habe gestern ein bisschen weitergespielt, dann gibt's relativ am Anfang noch diesen Typen, der so einen riesigen
Kasten auf dem Rücken hat, Hollow mit so Ketten King, und so, wie er heißt. Genau, der ist hervorragend. Und Battle Chasers ist so ein bisschen vollgestopft damit.
Ja.
Und das ist halt ein bisschen schade, dass ich das jetzt halt nicht mehr in der Form, in der Masse, auch natürlich mit dem Budget, dadurch, dass Vigil Games geschlossen wurde, nochmal sehen würde. Deswegen wäre mein Traum da, dass sich halt Vigil Games, so wie es da damals existierte, dass das wieder existieren würde.
Ja, weil du halt, ich glaube, das wird dadurch, dass es Gunfire Games gibt und dadurch, dass du Darksiders 3 in der Form hast, wie du es jetzt hast, noch mal deutlicher, dass das so ein, es ist noch ein Echo von dem, was damals da war, aber es ist halt nicht das echte Ding.
Ganz genau.
Und vielleicht kannst du es in irgendeiner Form wieder werden, ne? Wenn sie so ihre eigene Stimme finden und sich das dann doch genug verkauft und dann aus den Fehlern lernen und im nächsten Spiel die ganzen Sachen einbauen. Ich bin halt, wie gesagt, noch nicht so wahnsinnig weit in Darksiders 3, deswegen für mich ist das momentan ein sehr normales Hack and Slash, ohne jetzt groß in eine oder andere Richtung zu auszuschlagen. Aber ich weiß auch nicht, ob es irgendwie eine Möglichkeit ist, dass zum Beispiel Gunfire zusammenarbeitet mit Joe
Madureiras Studio. Das wäre so mein großer Traum, ja.
So eine Kollaboration.
Das ist die realistische Variante von dem, was ich hier gerade erzähle. Ja. Weil Vigil Games natürlich nicht nochmal geben, aber dass in irgendeiner Art und Weise eine Zusammenarbeit gefunden wird, weil ich habe jetzt wenig Zweifel daran, dass sich Darksiders gut genug verkauft, wenn halt diese 100.000 Zahl, die halt wirklich einer der Produzenten da genannt hat, akkurat ist, was ich mir noch sehr schwer vorstellen kann, weil das so absurd wenig ist. Aber wenn das akkurat ist, dann würden die das auf jeden Fall erreichen. Und dann wäre es halt echt schön zu sehen, wenn für Darksiders 4 vielleicht ein bisschen mehr Budget zur Verfügung gestellt wird und dass halt dann ein anderer Entwickler auf einer Vertragsbasis dabei hilft, das kann ich mir sehr schwer vorstellen, fände es aber nichtsdestotrotz
cool. Aber also, selbst wenn man sagt, man macht einfach nur diesen Auftrag, den man gibt an dieses Studio von Joe Madureira, wie hießen die nochmal?
Airship Syndicate.
Airship Syndicate. die bei Battle Chasers jetzt die Arbeit machen und sicherlich ihre eigenen Spiele in Entwicklung haben. Und deswegen wird das wahrscheinlich nicht klappen.
Ja.
Aber theoretisch, wenn du nur die Auftragsarbeit rausgibst für irgendwie das Konzeptdesign oder so, oder weiß nicht, die Mitarbeit anbietest, dass Madureira an seiner eigenen damaligen Franchise wieder mit dran ist. Ich weiß gar nicht, wie hoch das Interesse bei ihm da wäre.
Genau, das ist.
Aber möglich ist das. Ob es wirklich passiert, wage ich auch
schon. Ich glaube halt, kannst du da Leuten, die bei Gunfire Games arbeiten, an Darksiders 3 gearbeitet haben, so ein bisschen. Ich glaube, das kann den sauer aufschütteln, wenn du sagst, so, und für 4 macht das jetzt mal bitte der vom anderen Team, weil ihr könnt das nicht so gut. Und dann ist natürlich auch noch der Punkt bei Joe Madureira, der hat ja seine eigene Serien mittlerweile, was, glaube ich, dann ein bisschen erfüllender ist, als an Sachen zu arbeiten, wo du dann im Endeffekt keinen großen Einfluss drauf hast, was mit deinen Sachen passiert.
Battle Chasers ja auch so eine große, also in Anführungszeichen große Franchise werden soll, weil dieses Battle Chasers heißt ja Battle Chasers Doppelpunkt Night War.
Ja.
Und da soll ja noch mehr draus werden. Dann mit da
muss ich echt mal reingucken.
Es gibt, glaube ich, auch Comics davon und so. Ja, das sieht super aus. Ich habe das schon lange auf meiner Steam-Wishlist. Ich höre halt nur immer von dem Spiel, dass das schon Spaß macht. Ist halt so JRPG-mäßig, was die Kämpfe angeht. Aber so nach dem Motto, nach 2 Stunden hat man dann schon gesehen, was das Spiel ist. Ja. Und das war's dann.
Ja.
Und es sieht halt toll aus.
Ja.
Nun gut, Vigil Games ist also unser erster Kandidat für die Reanimation. Passt ja auch ganz gut, ne? Tod in Darksiders und so. Das, da muss man den mal losschicken, damit der die wiederholt. Ich habe eins, das war ein schleichender, nie so richtig offiziell angekündigter Tod, der da passiert ist. Und das ist vor allem schon sehr alt. Es geht um Quintet. Ein japanisches Entwicklerstudio.
Do not know what that is.
Wirst du gleich wissen. Die haben nämlich folgende Spiele gemacht. Als allererstes 1990 ActRaiser.
Okay.
Dann so Spiele wie ActRaiser 2, Soulblazer, Illusion of Time und schließlich, oder nicht schließlich, aber unter anderem Terranigma, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Diese ganzen Titel, die auf dem Super Nintendo erschienen sind, haben sie durch Enix publishen lassen. Also das war ja mal Square Enix, war früher mal Squaresoft und Enix.
Mhm.
Und Enix waren die Leute, die Dragon Quest gepublished haben und eben noch andere Rollenspiele, wie zum Beispiel Terranigma oder ActRaiser. Und Square logischerweise waren die Final Fantasy-Leute. Und dann haben sich irgendwann vermischt, was zum JRPG-Juggernaut werden sollte.
Ja.
In gewisser Weise auch geworden ist, aber
ja,
ne? War damals eine ganz interessante Sache, auch sich da umzugewöhnen, die Square Enix zu nennen, weil ich weiß noch, wie ich fand, dass Square Enix scheiße klingt.
Ja, also Square und Enix fanden in meinem Bewusstsein nie statt. Also ich kenne ausschließlich Square Enix.
Ja.
Ja, weil ich damals halt noch nicht so in der News-Ding drin war. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich so in Videospiele eingestiegen bin, dass ich halt mich um News gekümmert habe, hießen die schon Square Enix.
Na, für mich war Squaresoft allein so ein Begriff, weil ich so viele dieser deren Spiele gespielt habe und immer dieses Logo so kannte. Und
ja, das dann war dann da durch meinen PC-Fokus nicht
gegeben. Ja, irgendwann dann nicht mehr Squaresoft, sondern Square Enix war komisch. Jedenfalls haben die nach Terranigma und nach diesen sehr beliebten RPGs auf dem Super Nintendo, die sich, soweit ich weiß, auch gut verkauft haben, noch diverse weitere Spiele gemacht. Robotrek ist auch so ein SNES-Rollenspiel, glaube ich, mit so einem Sci-Fi-Anstrich. Dann gibt es sowas wie Grand Stream Saga, das ist ein PlayStation 1-Rollenspiel. Das kennt auch keiner
Stream,
mehr.
Stream, wie der Stream?
Genau.
Okay.
Grand, nicht wie Grand,
okay,
sondern ohne D.
Wie die Oma.
Ja, so ein bisschen. Grand Stream Saga. Und das ist wohl nicht sonderlich gut. Sieht auch nicht so toll aus. Und generell mit dem Gang in die 3D-Ära hat es wohl nicht so ganz geklappt. Planet Laika ist ein Spiel. Da habe ich mir mal Sachen von angeguckt. Das hat so Fairy-Charaktere. Das ist super weird. Müsst ihr euch mal anschauen. Ein paar Cutscenes davon. Wurde aber auch noch von Enix gepublished auf der PlayStation 1. Und ich glaube, ihr letztes oder eines ihrer letzten Spiele ist ein Inuyasha-Spiel gewesen.
What
auf der
fuck?
PlayStation 2 zum Anime.
Das habe ich wirklich alles noch nie gehört.
Ja, ja, also
gibt's die denn alle im Europa?
Mit gutem Grund. viele dieser Spiele gibt's auch einfach nicht im Westen.
Okay.
Manche gibt's nur in Nordamerika, manche gibt's nur in Europa. Terranigma ist ja so ein Ding.
Ja, ne?
Terranigma gibt's nur in oder gab es damals nur in Europa, obwohl es eine englische Version gab, ist sie nie in Amerika erschienen, weil es schon so nah am N64-Release war. Und das wollten sie dann nicht. Und das, finde ich, ist ein fataler Fehler gewesen, weil der amerikanische Markt ist halt so bestimmend, was Videospielkultur angeht. Und nur sehr wenige Leute kennen dort Terranigma aufgrund dieser Entscheidung damals. Und was ich super witzig fand, habe ich jetzt erst rausgefunden, wusste ich vorher nicht, musste ich dann auch erstmal bestätigen, nachdem ich das auf in Wikipedia gelesen habe. Sie haben bei der Entwicklung von Shenmue geholfen.
Okay.
Sie haben generell manche Titel auch auf Sega-Konsolen entwickelt und bei Shenmue geholfen, wenn du die Credits anguckst, da steht auch Quintet als eine der Firmen, die am Ende mit aufgelistet sind. Keine Ahnung, was sie an diesem Spiel gemacht haben. Hm. Aber sie haben in irgendeiner Form da mitgeholfen. Das habe ich jetzt nicht rausfinden können, was genau sie gemacht haben. Und es gab eben nie dieses, ja, unsere Sachen haben sich nicht oft genug verkauft, deswegen gibt's uns jetzt nicht mehr. Sondern man hat irgendwann einfach nichts mehr von denen gehört. Ich kann mich wirklich noch erinnern, wie ich in den so 2006, 2007, wie ich da auch auf Wikipedia war und so nachgeschaut habe, um so zu schauen, was machen die denn gerade? Und bin ich auf deren Website gegangen und da gab es halt schon lange keine Updates mehr und dann so, komisch. Mhm. Aber da stand, ne, du siehst ja immer auf Wikipedia, entweder was a video game company oder ist. Und eine ganz lange Zeit stand da noch ist.
Ja.
Und 2008 ging dann aber auch die Website nicht mehr. Und dann kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass es die nicht mehr gibt. Weil du findest auch, wenn du nach den Entwicklern suchst, zum Beispiel nach dem Director von Terranigma oder den anderen Spielen, du findest sie oft einfach nicht. Also es ist ganz komisch, ganz viele dieser Leute.
Ja, das
Leute
hat man jetzt öfter mal in Japan, ne?
Genau, und dieses Entwicklerstudio generell ist einfach vom Boden verschwunden.
Was halt in Japan ja auch immer noch gerne und oft gemacht wird, ist, dass diese Third-Party-Spiele dem Publisher zugerechnet werden, was ja aber auch was ja durchaus jetzt nicht von außen kommt, sondern durchaus intern, also sowas wie Bravely Default ist ein Square Enix-Spiel und Square Enix präsentiert das als Square Enix-Spiel, aber es kommt ja von Silicon, das ist ja einfach ein Third-Party-Team, das eigentlich jetzt nicht zu Square Enix gehört. Das würde hier nie passieren. Also, wenn im Westen, nicht hier, in Amerika, wenn im Westen ein Entwickler für einen Publisher ein Spiel entwickelt, dann steht der Entwickler eigentlich auch immer im Mittelpunkt. Du erfährst halt von beidem, wer da was macht. In Japan habe ich halt oftmals das Gefühl, sowas wie The World Ends With You wird von Hand entwickelt. Hat irgendjemand mal was von Hand gehört? Nee, weil das Square Enix, das so World Ends With You wird im allgemeinen Wissen so von Square Enix entwickelt. Und ich finde, das ist da ein sehr gutes Beispiel. Und wenn es die dann halt irgendwann nicht mehr gibt, dann kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass die auch irgendwie sich so ein bisschen in Square Enix auflösen, dass die Leute halt dann irgendwo zu Square Enix gehen und da irgendwelche Rollen einnehmen.
Ja, schätze
ich. Und dann arbeiten die da halt als einer von hunderten oder tausenden Entwicklern in diesem riesigen Unternehmen und gehen dann halt für die Außenwelt leider verloren. Das ist sehr schade.
Ja, die haben da wirklich gar keine Online-Präsenz mehr. Generell ist es ja so, dass diese Spiele ein bisschen auch verschwunden sind. Also Quintets Bibliothek. Ja. Es gab auf der Virtual Console von der Wii ActRaiser und ich glaube auch Soul Blazer, aber es gab nie Terranigma nach seinem Super Nintendo Release.
Weil es nie in Amerika erschien. ActRaiser hörst du ja regelmäßig drüber.
Genau, ActRaiser ist dort erschienen, ActRaiser ist auch dort ein Thema, Terranigma aber nicht. Das heißt, es wird wahrscheinlich nie so der Gedanke da gewesen sein, ja, jetzt releasen wir das da und dann finden es vielleicht auch ein paar Leute, sondern nö, interessiert ja keinen so nach dem Motto. Und das ist einfach nur tragisch, finde ich. Und das ist auch, ne, die haben auf dem Super Nintendo ein paar der coolsten Rollenspiele gemacht. Die ActRaiser-Spiele sind ja auch, also gerade der erste ActRaiser ist ja auch ein total innovatives Ding gewesen. Hat halt Städtebau mit Rollenspiel vermischt auf eine Art und Weise, die funktioniert hat. Und Terranigma macht das ja auch auf eine gewisse Art, ne, dass du halt indirekt die Zivilisation beeinflusst und Nebenquests machst, die dann zur Folge haben, dass eine Stadt, nachdem du einmal da warst und dann warst du mal in einem anderen Dungeon und kommst zurück, hat sich die Stadt entwickelt und sieht plötzlich anders aus. Also wirklich merkbar anders. Und das kenne ich nicht aus anderen Spielen, zumindest nicht in dieser Konsequenz, wie es Terranigma gemacht hat. Und es ist natürlich, ne, die Spiele, die sie danach gemacht haben, konnten das eh nicht mehr aufholen. Deswegen keine Ahnung, ob da irgendwas verloren gegangen ist über die Zeit. Aber ich finde, das ist so einer der größten Verluste der Spieleindustrie, dass man nicht mehr weiß, was dieser Director gemacht hat nach Terranigma. Und ganz viele der Entwickler dann auch so verstreut sind.
ActRaiser ist auch ein extrem guter Name für ein Videospiel. Cool. Ich dachte die längste Zeit eigentlich, das wäre ein Shoot'em'up gewesen. Ich weiß gar nicht, gibt es ein Spiel schon, das so ähnlich heißt?
Ich kann mir vorstellen, dass ActRaiser so ein Schmapp wäre.
Das muss ich mir dann irgendwie erstmal angewöhnen. Das ist so ein JRPG-Ding.
Und Illusion of Time hieß ja in Amerika Illusion of Gaia. Aber es ist halt so witzig, das kam noch. Und dann Terranigma, der Nachfolger, Nachfolger im weitesten Sinne, die haben keinen Story-Zusammenhang, kam dann einfach nicht mehr.
Also das ist wirklich schade. Eine weirde Geschichte mit diesem Studio.
Ja, aber auch irgendwie eine sehr spannende.
Ich möchte auch ein etwas kleineres Studio gerne wiederbeleben, und zwar Airtight Games. Die sind 2014, haben die sich verabschiedet, leider Gottes. Gegründet von Kim Swift, einer der Erfinderinnen, Macherinnen von Portal, die damals, wie hieß denn das nochmal, Nebula Drop, so ähnlich, Nebu irgendwas.
Ja, eine Bacula
Drop. Eine Bacula Drop, ja, genau. Das ist so ein Projekt, was sie halt im als kleine Gruppe gemacht haben vorher und dann Valve gepitcht haben unter anderem, und Valve hat dann sofort gesagt, ja, hat sie alle bei sich aufgenommen, eingestellt, und dann haben sie dort in deren Auftrag.
Ich weiß gar nicht, ob sie es gepitcht haben oder ob entwickelt. Valve von selbst drauf gestoßen ist.
Also ich habe jetzt gelesen, dass es gepitcht worden sei, aber die Quellen nicht überprüft. Hast, dann wird's ja aber ich habe die Quellen nicht überprüft, deswegen will ich es auch nicht garantieren. Jedenfalls dort an Portal mitentwickelt, an Left 4 Dead 1 und 2 zentral mitgearbeitet, und dann schließlich Valve verlassen, und zwar nicht doch um ein eigenes Studio zu gründen, nämlich Airtight Games, und die haben eine weirde Gruppe von Spielen gemacht. So am zentralsten ist halt natürlich, dass sie zuerst Dark Void gemacht haben, was halt so, hä? Das ist erstmal sehr verwirrend.
Wir gehen jetzt Dark Void machen.
Genau, dann haben sie aber auch Quantum Conundrum gemacht, was genau wiederum sehr im Stile von Portal funktioniert hat. Allerdings, also der erzählerische Rahmen war da ein bisschen oder deutlich uninteressanter als der in Portal. Der konnte mich zumindest da nicht so richtig packen.
Ich finde auch, der Puzzle-Rahmen war nicht so spannend wie in Portal.
Ja, auf jeden Fall. Das war nicht so ein gutes Spiel
wie Portal. Genau, es war ein gutes Spiel, aber nicht annähernd so gut wie Portal.
Und das letzte Spiel, was sie gemacht haben, war dann ja schließlich Murdered Soul Suspect. Also,
das war ja auch die.
Genau, völlig unterschiedliche Spiele sind. Was so auch der zentrale Punkt ist, warum ich denen so ein bisschen hinterher trauere. Also, das waren jetzt alles keine spektakulären Spiele, die sie gemacht haben. Ich habe Murdered Soul Suspect auch nie ausführlich gespielt. Ich habe das, glaube ich, dreimal auf verschiedenen Plattformen und wollte das immer noch mal nachholen. Wenn überhaupt nur, um zu verstehen, was es ist, jetzt mal genau. Habe das dann aber leider zeitlich nie hinbekommen. Irgendwann werde ich das aber mal machen. Habe da jetzt aber auch keine riesigen Erwartungen dran, weil das kam ja auch eher so an.
Ich habe das mal ein Weilchen gespielt, aber auch nicht durch, und fand das sehr sympathisch. Es hatte halt seine kleinen Problemchen. Du merkst halt diesen Spielen ein bisschen auch ihr Budget teilweise an. Aber auch Dark Void zum Beispiel, auch ein Spiel, ist mir auch sympathisch. Geht halt nur seine 3 Stunden.
Ja.
Oder Quantum Conundrum ist ja auch kein so wahnsinnig großes Spiel.
Die hat dann schließlich, nachdem Airtight Games geschlossen wurde, nach dem Misserfolg von Murdered Soul Suspect im Jahre 2014, ist dann Kim Swift zu den Amazon Game Studios gegangen, wie ganz viele so führende Persönlichkeiten, die man auch vom Namen kennt, also Leute von System Shock, Leute von Far Cry 2, und die sind ja alle innerhalb von 1-2 Jahren wieder weg gewesen. Weil ja, also Amazon Game Studios hat bis heute kein eigenes Spiel veröffentlicht. Die haben mal 3 Spiele dort angekündigt, ich glaube vor 2 Jahren. Zwei von denen waren so E-Sports-Titel und einer ist New World, heißt es, ist so ein Open-World-MMO-Ding. Eins von den 3 Breakout ist schon wieder gecancelt worden. Und Amazon Game Studios scheint sich da irgendwie total verplant zu haben. Das scheint gar nicht so funktioniert haben, wie die sich das vorgestellt haben. Sodass auch Kim Swift dann kurze Zeit danach, ein paar Jahre später, die verlassen hat und dann zu EA Motive gegangen ist. Und EA Motive wurde ja unter dem Banner von Produzentin Jade Raymond gegründet, um dem Ragtag-Prototypen von Visceral Games, das von Amy Hennig geschrieben wurde, zu unterstützen. Und dann wurde gesagt, macht mal Battlefront 2. Also ist das letzte Spiel, an dem Kim Swift gearbeitet hat, Battlefront fucking 2. Dem desaströs furchtbar langweiligen Singleplayer von Battlefront fucking 2 ist der letzte Credit von Kim fucking Swift. Und das macht mich auf so vielen Ebenen richtig traurig. Ich habe gar nicht gewusst, dass es mal am Horizont stand, dass Kim Swift und Amy Hennig gemeinsam am gleichen Projekt hätten arbeiten können. Wurde dann leider nichts draus. Stattdessen ist dann lediglich Battlefront 2 daraus entstanden. Ich bin da sehr traurig von, dass ein solches Talent, eine solche kreative Kraft in dieser Industrie da die letzten 4 Jahre so ein bisschen verloren ging.
Ja.
Denn das ist halt etwas, was ich halt Airtight Games so zuschreibe. Nicht unbedingt, dass die Qualität immer da war, wo sie jetzt vielleicht hätte sein sollen, aber sie waren kreativ. Sie haben sich Dinge getraut. Sie waren ein Studio, was halt nicht im AAA-Space so wirklich unterwegs war, aber Aspirationen hatte, die in diese Richtung gingen. Und dann halt sowas wie Dark Void bei rauskam oder sowas wie bei Murder Soul Suspect bei rauskam, das sicherlich zahlreiche Probleme hatte, diese Kreativität aber immer recht stolz auf der Brust trug. Und das finde ich, das wäre etwas sehr Wertvolles heutzutage, das auch nochmal heute in diesem Bereich zu haben.
Ja, das wusste ich auch nicht, dass Kim Swift da bei Battlefront gelandet ist am Ende. Ja, wer weiß, ob wie zufrieden sie das stellt und wo sie dann noch in der Zukunft hinkommt. Aber es ist wieder so eine dieser Geschichten, wo du, wenn du dann so darüber redest, ja, aber wenn man mal sich versucht, in diese Lage zu versetzen, wie komisch das ist, wie du da so durchgereicht wirst teilweise, weil du einfach nicht so deinen Fuß fassen kannst. Und ich stimme dir an und für sich zu, Airtight Games Spiele, die sind jetzt nicht der Hammer gewesen, aber sie sind mir eben sympathisch gewesen. Und es ist natürlich dann schade, wenn der Verkaufserfolg da sich nicht rechtfertigt. Ja. Wenn da die Rechnung nicht klappt, wie sie jetzt vielleicht bei Darksiders 3 klappt, ne, mit relativ geringer Investition. Und dann brauchst du eben auch nicht so viel. Das ist ja was, wo gerade große Publisher vor zurückschrecken, weil sie halt immer die großen Erfolge haben wollen.
Ja.
Und ich glaube auch, das wäre sehr wertvoll oder war auch sehr wertvoll, was sie gemacht haben. Und ich meine, man kann halt momentan nur hoffen, dass, wenn man noch mal ein Spiel von Kim Swift haben will, dass sie entweder eine führende Position bei einem Projekt bei EA bekommt, was ich bezweifle, oder da woanders unterkommt.
Ja,
vielleicht ist sie ja auch happy.
Also ja, also das will ich auch gar nicht anzweifeln. Wir wissen ja auch gar nicht, was EA Motive jetzt gerade aktiv, zumindest weiß ich das gerade nicht im Kopf, was EA Motive gerade aktiv macht. Aber dass sie da glücklich ist oder nicht, also da haben wir keine Ahnung von allem, was man so weiß, ist ja, dass EA ein sehr guter Arbeitgeber ist mit den, also mit Versicherungen und gewerkschaftlich und arbeitsrechtlich, hört man da sehr gute Dinge von Mitarbeitern bei EA. Mal jetzt nicht bedacht, dass halt viele Studios dann geschlossen werden und die dann ihren Job verlieren. Aber die Leute, die halt angestellt sind bei EA, sind von dem, was man so hört, eigentlich recht glücklich dort. Eben die jetzt nicht, ich rede nicht über das kreative Schaffen, sondern halt über so Sachen wie Arbeitsrecht. Aber ich kann mir halt sehr schwer vorstellen, dass eine Persönlichkeit wie Kim Swift so wirklich die Chancen bekommt, auch auf spielmechanischer Ebene neue Dinge auszuprobieren, gerade wenn man bei einem so riesigen Studio arbeitet wie EA Motive oder EA allgemein. Wenn man sich halt anguckt, mal Portal und Left 4 Dead, das sind wirklich Spiele, die spielmechanisch also fast perfektioniert auf den Punkt gebracht wurden, ne? Wo man ein paar Ideen hatte und die wirklich perfekt umgesetzt hat. Man merkt sofort, was die machen wollten, und genau das haben sie dann auch gemacht. Da ist nicht so Kram links und rechts. Und so, ja, wenn sie darauf verzichtet hätten, wäre doch schön gewesen. Nee, das ist so eine Vision umgesetzt. Und das halt in so einem riesigen Studio zu machen, halte ich für sehr, sehr schwierig. Gerade weil, also ich habe es ja auch nicht gewusst, bevor ich es gerade recherchiert habe, es wird ja nicht groß beworben oder an die große Glocke gehängt, dass sie dort arbeitet.
Ja, ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob sie immer noch dort arbeitet. Das Letzte, was man halt weiß, ist, dass sie dort an Battlefront 2 gearbeitet hat. Deswegen das macht dann noch weniger den Eindruck, dass da gesagt wird, okay, wir haben Kim Swift, die soll jetzt mal reinhauen, sondern eher, wir haben Kim Swift, die ist halt eine von vielen Mitarbeiterinnen, was ich schade finde.
Jade Raymond ist übrigens auch gar nicht mehr bei
Motive. Ja, Jade Raymond
ist erst vor kurzem da weggegangen. Ja. Kann ich dir nur zustimmen. Ist so ein Zwiespalt, weil wenn die da glücklich ist, dann ist ja alles gut. So,
wissen wir einfach nicht, keine Ahnung.
Genau, kann man halt nur.
Können wir und sollten wir kein Urteil drüber fällen.
Nur mutmaßen. Aber das passt ganz gut. Ich habe Visceral Games bei mir auf der Liste.
Habe ich auch. Gut, dass du die übernimmst.
Weil du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, ganz kurz mit Amy Hennig, dass da diese potenzielle Zusammenarbeit mal kurz bevorstand. Und Visceral sind ja ein Videospielstudio-Klassiker. Die sind seit 98 schon in der Industrie unterwegs gewesen. Hießen vorher EA Redwood Studios, EA Redwood Shores, bevor sie Visceral wurden. Haben die Godfather-Spiele gemacht. Ihr erstes Spiel war Future Cop LAPD. Wie schön. Und sind natürlich vor allem bekannt für.
Warte mal ganz kurz.
Was?
Ich hatte das auch in der Liste. Ich habe den Namen jetzt gerade noch mal gehört. Ich habe da leider nicht drauf geklickt. Ist das, weißt du, was das ist?
Das ist
so das so ein Top-Down-isometrisches Ding?
Ich glaube schon.
Kann man es für die PlayStation
noch?
Holy shit.
Ich bin der Meinung, das war so
ein. Alter, das habe ich als Kind so viel gespielt. Ich habe gerade den allerkrassesten Nostalgie-Flash ever. Das habe ich bei einem Kumpel vor allen Dingen immer gespielt, der das hatte. Und ich habe das nie selbst besessen. Aber deswegen habe ich den Namen gerade so ganz hinten mit zerstörbaren Umgebungen, wo man so Roboter, glaube ich.
Ja, ich zeig holy dir, shit! Ich zeig dir einfach mal einen Screenshot von dem Spiel.
Ja.
Das ist so ISO-Perspektive, aber trotzdem 3D-Grafik. Und du bist halt so ein Mech-Polizist.
Ich muss kurz eine halbe Stunde, red noch kurz eine halbe Stunde, ich muss okay. kurz mit meiner eigenen Nostalgie klarkommen.
Also Robin hat scheinbar in seiner Kindheit schon Visceral-Spiele gespielt, ich nicht. Dead Space ist die Serie, für die sie mit am bekanntesten sind. Die hat ja auch eine turbulente Entwicklung durchgemacht, erst mit dem Überraschungshit, der sich dann aber nicht gut genug verkauft hat für EA, glaube ich.
Teil 2. Bei 1 doch, 1 soweit ich weiß schon. 1 war, glaube ich, noch alles gut, weil das ja auch nicht das Triple, das war schon ein Triple-A-Spiel, aber es war halt nicht diese riesige, gigantische Investition. Okay. Die kam erst mit Dead Space 2.
Auf jeden Fall wollten sie halt was Größeres draus machen und das haben sie nicht mit Horror geschafft, beziehungsweise nicht mit der Art Horror, die Dead Space 1 ist, sondern mit Action-Horror, was sie in Dead Space 2 machen wollten. Wo sie das Spiel halt ein bisschen umgestellt haben, sodass es actionreicher und lauter wurde. Aber gar nicht zwingend schlechter. Ich finde Dead Space 2
immer noch
ein
sehr gutes
Spiel. Dead Space 3 wiederum, da ging es dann so Koop, Mikrotransaktionen, Waffenindividualisierung und auch wenn man das alles ignoriert, wenn man den Koop ignoriert, die Waffenindividualisierung kann man nicht ignorieren, aber wenn man das halt so normal spielt als Dead Space, ist das einfach wirklich kein gutes Spiel.
Es ist halt, es hat halt sehr konsequent diesen einen Schritt, den Dead Space 2 gemacht hat, da haben sie noch 5 Schritte danach in die gleiche Richtung weitergemacht und das ist dann Dead Space 3.
Aber auch nicht so richtig, weil dann wäre es ja ein Action-Feuerwerk sondergleichen und das ist ja nicht. Es ist ja ein langweiliger Slog die meiste Zeit.
Aber es will schon Action-Feuerwerk sein, also es will halt ein Action-Spiel sein. Genau, es beginnt ja mit diesem, du schießt auf Polizisten und dann bist du halt leider 13 Stunden auf diesem fucking Raumschiff unterwegs, wo nichts passiert. Aber gerade unten auf dem Schneeplanet geht es dann ja schon sehr weiter mit der Action. Nur halt, dass es nicht sehr spannend ist. alles. Aber Horror passiert ja nur noch sehr, sehr wenig.
Horror ist es auch nicht.
Ich würde halt sagen, Dead Space 2 ist halt schon auch noch ein Horrorspiel, so wie auch Aliens noch ein Horrorfilm ist. Ja, das ist in erster Linie ein Actionfilm, aber diese Atmosphäre, diese Gruselatmosphäre und dass du einfach zu einem mächtigen Kräften entgegenstehst, das ist schon noch zentral dabei. Und in Dead Space 3 fehlte das irgendwie so ein bisschen.
Genau. Und ich meine, ne, wenn man inzwischen kennt man die Geschichten, die so ein bisschen dahinter stecken. In Dead Space 3 sollte erst was sehr anderes werden, wo dieser Gedanke, dass du jemanden bei dir hast, geschichtlich sehr integral sein sollte für das Spiel, hat sich dann alles ein bisschen geändert, wurde umgemodelt und kam ja bei Release auch nicht so gut an, hat sich dann auch nicht verkauft, war dann auch das Ende der Dead Space-Serie. Battlefield Hardline haben Visceral dann zwischendrin gemacht.
Jedermanns Lieblings-Battlefield.
ja, das hat nämlich auch wieder vergessen. Das stimmt, eines unserer ersten quasi Gameplay-Videos.
Ich glaube, es war live, oder?
Nee, wir haben ja am Anfang diese Gameplay-Videos nicht live gemacht.
Ich dachte halt, das wäre was live gewesen. Mhm. Okay,
das war nicht live.
Okay.
Und das hat, glaube ich, auch zu Recht jeder wieder so ein bisschen vergessen. Ja. Wobei das, glaube ich, jetzt auch nicht mega schlecht ist oder sowas. Es ist nur so austauschbar und bla, ja, genau. Und das große Ding am Ende war halt das Star Wars-Spiel. Da haben wir ja erst vor gar nicht allzu langer Zeit drüber reden müssen, weil es ja dann gecancelt wurde. Und nicht nur das, sondern Visceral wurde geschlossen. Und dieses Projekt von Amy Hennig, die ehemalige Soul Reaver und Uncharted
Direktorin, ja. Directress, hört sich an wie ein Charakter in Darksiders 3.
und ihr Projekt wurde dann halt auf Eis gelegt und was sie jetzt macht, weiß man ja momentan auch.
Sie will ein Studio gründen, ein eigenes. Mhm. Das ist das Letzte, was man weiß und da hat sie auch nochmal erzählt, dass halt.
Vielleicht mit Kim Swift?
sie hat ja noch ein Jahr lang weiter bei EA gearbeitet nach der Schließung von Visceral, oder nicht ein halbes Jahr ungefähr, bis halt Anfang 2018. Und da war sie halt auch bei EA Vancouver noch in irgendeiner Art und Weise bei der Weiterentwicklung oder Ummodelung von dem Visceral Star Wars Ragtag-Spiel dabei und hat da halt in dem gleichen Interview auch erzählt, dass das Spiel auch bei EA Vancouver jetzt auf Eis gelegt sei. Also, dass auch EA Vancouver nicht mehr daran entwickeln würde, wobei natürlich die war ja seit Januar raus, das heißt, vielleicht ist da auch wieder neue Sachen passiert, aber laut der letzten Informationen, die wir da haben, existiert dieses Visceral-Spiel eigentlich nicht mehr.
Ja, also das ist halt eine der tragischsten Geschichten der Videospielindustrie, wie zum zweiten Mal so ein sehr vielversprechende Star Wars Spiel, wie wir dann später auch erfahren haben, unter anderem durch Kotaku-Artikel bereits in der Entwicklung und im Management Probleme hatte und viel zu teuer war, auch wegen dem Standort, an dem Visceral war, nämlich San Francisco, glaube ich.
Also ja, wobei das mit, also das viel zu teuer war ja eher ein kleineres Problem. Das größere Problem von dem, was ich von dem Artikel erinnere, ist ja diese seltsame Ding, dass bis zu dem letzten Jahr nie mehr als irgendwie 30 Leute daran gearbeitet haben. Ja, an diesem Spiel, was Uncharted 4 Konkurrenz genau, leisten sollte.
Weil auch Battlefront so Leute abgezogen hat, ne?
Genau. Es war erst halt Battlefield Hardline. Also erst war halt Battlefield Hardline Probleme und Engine gewechselt und ging nicht so voran wie sollte. Das heißt, da ist das gesamte Studio von Visceral an Hardline gesetzt worden. Als Hardline fertig war, ist dann immer noch die Hälfte des Studios mit Hardline beschäftigt gewesen. Und es waren halt so 60 Leute zu dem Zeitpunkt insgesamt im ganzen Visceral, dass eben dann 30 Leute an Hardline-DLC weiterentwickelt haben und dann die anderen 30, die den Uncharted 4-Konkurrenten entwickeln sollten. Die haben dann halt an dieser Demo gearbeitet, die wir auch auf der E3 gesehen haben. Und dann wurde halt EA Motive gegründet, weil das halt wachsen musste. Da kommt dann die Kostenfrage dazu, dass halt die in San Francisco nicht so wirklich wachsen konnten, weil da eben diese Kosten so immens hoch sind. Deswegen wurde halt EA Motive gegründet. In Montreal sind die, glaube ich.
Ja.
Und dann sollte EA Motive mit Visceral Games an Ragtag, so heißt so war der Prototypname, der Brandname dieses Star Wars Spiels, dann sollte EA Motive also mit denen daran arbeiten, aber dann war Battlefront mega erfolgreich, Battlefront 1, sodass dann Star Wars entschieden hat, oh nein, wir müssen noch mehr Ressourcen bei Battlefront 2 setzen, weil das offensichtlich so ein Ding ist. Das heißt, dann wurde EA Motive stattdessen an den Singleplayer von Battlefront 2 gesetzt, sodass die Leute, die da doch können wir keinen Support haben. Gleichzeitig wurde aber auch Visceral verboten, neue Leute einzustellen. Und Leute wurden gekündigt nach der Fertigstellung von Hardline. Das heißt, die waren kleiner denn je und haben immer noch an diesem Uncharted 4 Konkurrenten gearbeitet. Und dann kam EA Vancouver dazu, die dann unterstützen sollten. Wobei dann aber Visceral sofort das Gefühl bekommen hat, okay, das wirkt voll so, als ob die das übernehmen. Wir wurden geschlossen. Und dann wurden sie halt geschlossen. Und dieses Spiel, was ursprünglich ja mal begann als Piraten-Open-World-Ding, namens Jamaika war da der Prototypname, wurde dann halt in ein immer noch so piratenmäßiges Sci-Fi-Ding, Open-World-Ding gemacht. Dann wurde das in ein lineares Sci-Fi-Ding gemacht, was dann Star Wars wurde. Und wurde dann bei EA Vancouver schließlich wieder zurück in ein Open-World-Star Wars-Ding gemacht, bevor es jetzt anscheinend gecancelt wurde, endgültig.
Ja, ein bisschen frustrierend.
Das hört sich halt nach unglaublich, also diese gesamte Geschichte hört sich nach unfassbarem Missmanagement an.
Ja,
nach unglaublichem Missmanagement, was auch so unglaublich erscheint aus unserer Sicht, weil man ja sieht, ja, Visceral Games arbeiten an einem Singleplayer-Star-Wars-Spiel, das so aussieht wie da auf der E3. Da denkst du halt, da arbeiten 150 Leute den ganzen Tag dran und dann erfährst du, nee, da haben 30 Leute neben dem DLC zu Battlefield Hardline dran gearbeitet. So, what the fuck, EA? Das ist doch so ganz, ihr habt die Star-Wars-Lizenz. Was macht ihr denn? Ja, und dann wurde Visceral Games schließlich dort geschlossen und eines der letzten Spiele ist dann halt traurigerweise Battlefield Hardline, was so gar nicht zu Visceral eigentlich passt.
Ja, naja, also das Traurige finde ich daran ist, dass sie so gute Spiele im Portfolio haben, wie eben die ersten beiden Dead Space-Teile und dass es so, es fühlt sich immer an wie so Marktentscheidungen, die ihre Projekte entgleist haben. Und nicht wie irgendwas Kreatives, was einfach nicht funktioniert hat.
Was es ja auch gab, ne? Also sie haben jetzt nicht nur perfekt, sie haben ja wirklich eine Menge Spiele entwickelt, wo man auch von vielen gar nichts mehr gehört hat, eben weil sie dann auch nur mittelmäßig waren. Sie haben halt auch sowas wie Dantes Inferno entwickelt, was ja auch offensichtlich, man weiß ja, wo das herkommt, ne? Man weiß ja, was die Idee da war. God of War ist erfolgreich, lass mal God of War machen. Ich fand aber Dantes Inferno war okay für das, was er sein wollte. Das hätte viel schlimmer sein können. Ich habe Dantes Inferno vorgestern für 2 Stunden gespielt. Coolus die Geschichte, das wurde rückwärts kompatibel und im Games with Gold. Dann habe ich mir gedacht, ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen Dantes Inferno. Und das spielt sich halt echt ganz okay. Aber sie haben ja auch Return of the King entwickelt, was ein viel besseres Hack'n'Slay ist, als es irgendwie sein dürfte. Sie haben einen JRPG quasi mit Third Age entwickelt, was auch von denen kommt. Also Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Die haben so eine unglaubliche Masse an Genres unter ihrem Hut gehabt und haben dort eigentlich immer zumindest okaye Arbeit geleistet. Deswegen ist das echt schade zu sehen, dass halt so ein Spiel wie Dead Space nicht reichte, um das auch auf lange Sicht einfach zu festigen, dieses Studio.
Genau, und dass es dann halt so, ja, schon fast missbraucht wurde für dieses Star Wars Experiment, dieses komische. Weil wie sich herausstellte, war das ja dann der Sargnagel. Also am Anfang war das bestimmt so dieses, oh geil, wir machen ein Star Wars Spiel mit Amy Hennig. Und dann hat es erstmal ewig gedauert, weil es ist ja auch so ein Slow Burn, ne?
Ja.
Du arbeitest und arbeitest und arbeitest und dann werden Leute abgezogen und
es war halt nie diese Full-Scale-Production, genau, die es eigentlich. Also es war sie für so ein halbes Jahr, halt ganz am Ende, als EA Motive kurz dazu kam, bis dann EA Motive wieder abgezogen wurde. Ja. Ich habe aber etwas, was da auch sehr gut reinpasst, weil so ein Slow Burn bei EA gibt es öfteren mal. Und ich möchte jetzt kurz die Regeln dieses Podcasts ein bisschen erweitern, weil ich werde jetzt kurz ein Studio hier benennen, was es technisch noch gibt, aber auch wirklich nur auf dem Papier,
okay,
nämlich Criterion. Ach, Criterion so wurde 2004 von EA aufgekauft und haben so eine kleine Rennspielserie namens Burnout entwickelt, also vorher bereits, und dann, ich glaube, Burnout 3 war das, glaube ich, dass sie die dann unter Besitz von EA entwickelt haben und haben dort sensationelle Dinge entwickelt, wie zum Beispiel eben Burnout Revenge heißt, glaube ich, der vierte Teil, oder heißt der Burnout 4?
Das weiß ich nicht aus dem Kopf.
Also der Burnout-Teil jedenfalls, den ich da meine, aber Burnout Paradise, was zwar auch Burnout heißt, aber ein völlig anderes Spiel ist als die vorherigen Burnouts, was ich vor allen Dingen extrem liebe und vergöttere, eines der besten Rennspiele aller Zeiten. Sie haben aber auch sowas entwickelt wie Black, was ja völlig aus ihrer eigentlichen Rennspielmuster da rausbrach, was ein wirklich toller First-Person-Shooter damals auf der Xbox und auf der PlayStation 2 war. Könnt ihr in 4K aktuell spielen auf der Xbox One, kann ich sehr empfehlen. Und technisch gesehen gibt es Criterion noch. Sie haben dann auch noch als Criterion die Need for Speed Lizenz bekommen von EA, was voll Sinn ergibt irgendwie so. Ey, Need for Speed ist ein Arcade Racer. Ich verstehe nicht so ganz, warum ihr Burnout nicht mehr machen wollt, aber okay, macht ihr halt Need for Speed. Und dann haben sie Need for Speed Hot Pursuit gemacht, was sensationell war, Tom. Need for Speed Hot Pursuit war 2010 so ein absolut großartiges Rennspiel, womöglich das beste Need for Speed aller Zeiten. Ich liebe auch diese Spielwahl. Und dann haben sie Need for Speed Most Wanted gemacht, was so war. Also es kam insgesamt ja ganz gut an. Bei mir kam es nicht an. Ich fand es echt nicht so besonders gut. Und dann Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Das ist eine der seltsamsten Geschichten. Dann hat sich nämlich EA dazu entschieden, ein neues Studio zu gründen namens Ghost Games, die dann künftig die Need for Speed-Spiele entwickeln würden. So 70-80% der Criterion-Leute sind dann rübergegangen zu Ghost Games, um dann dort Need for Speed zu entwickeln, sodass noch so ein Dutzend, also ich glaube, es waren so 15-20 Leute, sind dann noch bei Criterion geblieben, unter anderem auch Alex Ward, der Gründer, der dann aber mit einem der anderen Gründer ein paar Jahre später das Studio auch verlassen hat, um dann, ich glaube, es war Three Field Studios zu gründen,
ja, irgendwie so,
wo sie dann halt Dangerous Golf und Dangerous Driving oder wie das heißt, machen, was sind also keine guten Spiele.
Dangerous Golf war es auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, wie das andere
ist. Ja, also das habe ich kurz gespielt, das war überhaupt nicht gut. Das war gar nicht gut. Das ist halt so ein Spiel, was sagt, wir machen den Crash-Mode von Burnout als eigenes Spiel, aber ohne in irgendeiner Art und Weise die technischen Grundlagen dafür zu besitzen, also ohne richtige Schadensmodelle zum Beispiel zu haben. Also das funktioniert so gar nicht und ist auch spielerisch nicht besonders toll. Gab es auch einen zweiten Teil, also gab es schon zwei Teile davon und dieses Dangerous Driving, was ich gerade im Kopf habe, das heißt halt ein bisschen anders als diese ersten beiden Teile, kommt halt nächstes Jahr, was dann quasi der dritte Teil dieser Reihe wird, was so ein bisschen größer noch werden soll. Ich bleibe gespannt drauf, weil die es ja offensichtlich können, was sie bewiesen haben. Dann blieb aber Criterion zurück, wo dann irgendwie so Dutzend Leute noch arbeiteten und die machen jetzt halt das, was so viele Studios machen, Battlefield, Star Wars Battlefronts, das ist so eines der 93 Studios, was so weiß ich nicht, Texturen hochrendert für EA, wo so die Server benutzt werden, die Computerkraft, um halt Sachen auszurendern. Und das ist so frustrierend, weil es dafür keinen Grund gibt. Ich verstehe das nicht bis heute. Es gab nicht diesen Punkt, okay, hier wurden die Spiele alle schlecht oder sonst irgendwas. Sie haben halt Most Wanted ein Spiel gemacht, was ich nicht so gut fand wie die Vorgänger, was von den Kritikern aber auch gut ankam, wo man jetzt auch nicht gehört hat, dass sich das desaströs verkauft hätte. Aber dann hat sich EA einfach dazu entschieden, ja, nee, Criterion gibt es einfach nicht mehr. Stattdessen macht es jetzt Ghost Games, wo sie dann aber offensichtlich das Team so zerschleudert haben, dass Ghost Games ja auch nichts mehr auf die Reihe bekommen hat. Nee. Ghost Games haben dann Need for Speed Rivals gemacht, was okay war. Also es war nicht schlecht, das war sogar ziemlich gut. Dann haben sie Need for Speed gemacht, was nicht mehr gut war. Und dann haben sie jetzt Need for Speed Payback gemacht, was richtig schlecht war. Also auch da hat offensichtlich EA nicht einfach nur ein Team genommen und dem einen anderen Namen gegeben, sondern das in irgendeiner Art und Weise so durcheinander gewürfelt, ja, dass halt diese Magic dann fehlte danach. Und ich verstehe nicht, wieso. Und finde das extrem frustrierend, dass es Criterion, also dass die immer noch da so rumschleichen, aber dass es die als Logo und als Team nicht mehr gibt, weil die einfach nur helfende Hand sind und dass es da einfach, also dass es das Burnout-Team nicht mehr gibt, ist einfach ein Desaster und ein ganz großer. Ganz, also ganz, ganz schlimm, weil Burnout Paradise einfach so sensationell war und es keinen Grund gibt, warum es kein Burnout Paradise 2 geben sollte.
Ich frage mich ja immer noch, ob das Remastered, was neulich dann auf die aktuellen Konsolen gehievt wurde, ob das irgendwie so ein Zeichen sein sollte, so ein, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob
es noch Burnout-Interesse machen was.
Es kann sehr gut sein, dass es einfach das ist, aber EA macht das ja eigentlich nicht so oft mit alten seltsam, Titeln. Ja. Weil ich glaube auch, dass wenn man jetzt beim nächsten Spiel eher sagen würde, wir geben Need for Speed mal die Pause und machen einfach mal ein Burnout. Und zwar einfach ein klassisches Burnout.
Ja.
Ein lineares Rennspiel mit Crashes, die geil aussehen. Muss ja nicht mal mehr die Open World sein aus Paradise.
Also sollte sogar nicht, wenn du die Nostalgie-Leute
reinkriegen willst. Genau, dann hast du nämlich die Nostalgie-Leute, die Paradise nicht so mochten, ne? Auch wenn Paradise ein gutes Spiel war. Aber auch, ich finde einfach, das lineare Rennspiel ist ja auch eine totale Seltenheit.
Ja, voll.
Weil Forza Horizon, ne, ist super, aber ist auch eine offene Welt.
Ja.
Du hast kaum noch so dieses
Need for Speed, Payback ist Forza Horizon in schlecht.
Ja, wirklich. Ja. Deutlich schlechter. Warum nicht einfach mal wieder ein Rennspiel haben, wo du so eine Kampagne fährst, wo du nicht von A nach B erst in einer offenen Welt rumtuckelst, sondern einfach eine abgesteckte Strecke hast, die tight designed ist, wo du genau perfekt diese Crash-Punkte machen kannst, vielleicht ein bisschen so Split-Second-mäßig, dass Sachen um dich herum explodieren, die dann auch noch die Crashes beeinflussen oder so, wo Takedowns wieder eine größere Rolle spielen. Ich glaube, das würde richtig, richtig gut ankommen.
Problem ist halt, wer soll es entwickeln? Weil es halt, die haben ja das Team zerstört. Es gibt halt die Burnout-Entwickler nicht mehr in der Form. Das heißt, es muss dann halt vielleicht dann Ghost Games machen, die halt mittlerweile ja auch aus sehr anders bestehen, sicherlich. Und da ist dann halt die Frage, kriegt Ghost Games das hin? Und da bin ich halt nicht zuversichtlich nach dem, was ich die letzten Jahre
von nach denen gespielt habe. Nach den letzten Spielen bin ich da auch nicht so zuversichtlich. Ich meine, das Need for Speed, was vor Payback kam, das war halt.
Meinst du Need for Speed?
Okay, genau, das ist einfach nur Need for Speed.
Ja, das fand ich halt auch so. Ich fand es auch unterdurchschnittlich, weil es hat sich nicht gut angefühlt. Das war auch so,
Ich würde das als durchschnittlich
bezeichnen. Ja.
Also Payback ist deutlich unterdurchschnittlich, aber ja. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, ich finde keine Sales-Data so richtig für Most Wanted, dass man jetzt darauf zeigen könnte und sagen könnte, deswegen
wurde auch das diese Umstrukturierung gemacht. Selbst dann würde es ja keinen Sinn ergeben, weil sie haben ja eine neue Studie gegründet, die gleichen Leute größtenteils versucht zu übernehmen und dann direkt nichts Need for Speed gemacht. Also alles, was sich eigentlich geändert hat, war, dass der Name geändert wurde und 20% des Studios weg war.
Vielleicht hat das irgendwelche Behind-the-Scenes.
Ja, es wirkt so, aber dann ist ja Alex Ward auch da geblieben. Der ist ja nicht sofort gegangen. Das ist ja, das ist halt so eine super seltsame Geschichte. Criterion, erinnerst du dich, hat ja sogar bei EA so ein Spiel angekündigt, so ein Extreme Sports, Rennspiel, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß. Das hat so ein Prototyp-Ankündigung bekommen, ohne Gameplay, weil es noch sehr früh war. Es wurde dann 2 Jahre später gecancelt und dann ist Alex Ward gegangen. Also,
weird.
Es ist so ein seltsames Ding. Ich weiß nicht, was EA da vorhatte. Ich weiß auch nicht, ob Alex Ward da einfach gesagt hat, wir wollen kein Need for Speed mehr machen. Also ich weiß gar nicht, ob man EA da überhaupt das die Schuld in die Schuhe schieben kann oder ob die gesagt haben, na gut, dann ziehen wir halt die Leute ab, die das machen wollen und die entwickeln es dann weiter und ihr könnt euer anderes Ding machen. Und das ist dann leider nie wirklich zusammengekommen. Keine Ahnung, also ich will jetzt ehrlich gesagt nicht nur sagen, dass das komplett EAs Schuld ist, aber von außen ist es auf jeden Fall eine Außenwirkung, die desaströser kaum sein kann. Und die mich sehr frustriert zurücklässt, als sowohl Fan der alten Burnout-Spiele, als auch Fan von Burnout Paradise, als auch Fan der Criterion Need for Speeds teilweise, bleibe ich dann zurück und denke mir, warum? Was denn passiert? Das ist halt für mich so, als ob du Mass Effect 1 und 2 entwickelst und dann sagst, so, BioWare heißt jetzt Schmioware und bestimmt 80% der Leute. So, warum?
Ja, es ist vor allem, ich frage mich ja, ob wir auf der nächsten E3 ein neues Need for Speed sehen, weil Payback ist jetzt schon ein bisschen zurück so und es
kam das 17 raus? Ja, ne?
Genau, das kam im letzten Jahr. Und das wäre so an der Zeit, denke ich, dass man so eine Ankündigung machen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in Entwicklung sich befindet, weil soweit ich weiß, gab es keine News von wegen, da sind jetzt Leute gefeuert worden.
Irgendwas müssen Ghosts ja machen. Ne?
So, genau, und irgendwas müssen sie ja machen. Und vielleicht wird es ja kein Need for Speed, vielleicht wird es ja ein Burnout.
Ja,
falls es das wird, können wir sagen, called it.
Called it, ich glaube, ich würde es hier offiziell nicht callen, das würde ich ganz die dann geben, okay. Diesen Call, weil ich halt, also EA muss ja an irgendeinem Punkt die Marktforschung getrieben haben und gesagt haben, okay, Burnout ist weniger wert als Need for Speed. Diese beiden Arcade-Reihen konkurrieren miteinander. Wir lassen Burnout fallen und konzentrieren uns auf Need for Speed.
Oder willst du mal Need for Speed, Doppelpunkt.
Burn. Ja, ja, Burnout. Das ist was ich auch damals im Kopf hatte tatsächlich. Jetzt ich glaube, in irgendeinem Radio-Giga-Podcast müsste mich das mal sagen wollen, glaube ich. Kann mich aber auch einbilden, vielleicht habe ich mir noch mal gedacht. Das wäre auch ein ganz gutes Ding eigentlich gewesen, weil warum nicht? Also gerade mit der Entwicklung von Need for Speed Most Wanted, das ist jetzt spielerisch nicht, es ist eigentlich genau das gleiche Spiel wie Burnout, wie Burnout Paradise. Das wurde ja damals oft da gesagt, dass Need for Speed Most Wanted so ein inoffizieller Nachfolger von Burnout Paradise ist. Mhm. Ist es in fast allen Belangen tatsächlich. Deswegen, es würde total Sinn ergeben. Ich glaube allerdings, dass Need for Speed halt die deutlich größere Kraft als Marke hat. Ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die Videospiele halt, die spielen die GTAs und FIFAs und Need for Speed kaufen die auch ab und zu, allein weil sie halt Need for Speed kennen von früher. Burnout kennen viele von denen auch, aber nicht in der, also nicht in der Macht von Need for Speed. Need for Speed steckt halt so ein bisschen, also in einer kontinuierlichen Schaffenskrise. Also seit, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so.
Ich wollte gerade sagen, aber schon seit einer ganzen Weile, weil es gab ja zwischendrin auch die Shift-Spiele, die richtig gut waren, aber die, glaube ich, sich nicht so wahnsinnig toll verkauft haben.
Naja, es gab 2 von denen. Also
ja, dann haben sie aber auch wieder damit aufgehört. Und das war dann wieder egal. Genau. Es ist sehr eigenartig und die Reihe hatte keine richtige Identität mehr. Ne?
Ja.
Es gibt ja auch Leute, die wünschen sich einfach nochmal so Underground zurück. Das haben sie ja mit Need for Speed versucht, von 2015 oder so.
Halbherzig.
Genau, es war sehr halbherzig. Ja.
Underground 3 wäre das offensichtliche Burnout-Äquivalent. Wenn du sagen würdest, du willst die Fans Nostalgie. Von damals, die auf Nostalgie-Ebene abholen, dann kannst du entweder ein Burnout im Stil von damals machen oder Need for Speed Underground 3.
Und das auch wirklich so nennen.
Ja klar, also ich bin auch bis heute noch völlig verwundert darüber, dass sie es nicht gemacht haben. Weil das wäre, dass
es 2 Most Wanteds gibt.
Ja, und die dann beide auch Most Wanted heißen. Ja. Aber also, dass man halt nicht 2012, 13, 14, 15, 16, 17 irgendwann gesagt hat, nee, das ist jetzt nicht bloß wie Underground 3. Das wäre ein so offensichtlicher Easy Win gewesen.
Das stimmt.
Natürlich, dann vorausgesetzt, das Spiel ist auch okay. Aber da hast du so viele Dinge, die du einfach auf einer Meta-Ebene machen kannst. Also da kommt es dann ja gar nicht so sehr drauf an. Wir gehen ja auch viel zu sehr ins Detail, es tut mir leid. aber es kommt ja gar nicht so sehr darauf an, wie sehr du dann, wie gut dann die Fahrphysik ist. Gibt ein Spiel, was bei Nacht passiert, wo du richtig krass craften, wollte ich gerade sagen, kannst, tunen kannst, was dann eben nicht dich mit so weirden Kram wieder abstößt, wie den FMV Sektion aus dem Need for Speed von ein paar Jahren, sondern was so komplett auf diese Spur geht und dann sind die Leute doch dabei. Und wenn du FMV machst, dann musst du das eher wie Need for Speed Most Wanted machen, nämlich so cheesy, wie es nur irgendwie geht und nicht wie in dem Need for Speed-Ding, wo wir so gesagt haben, ja, wir sind noch ein bisschen ernst. Das war ganz
Ja, das denke ich auch. Ich habe übrigens als Gag bei mir einfach nur, wo du sagtest, ne, Criterion gibt's ja eigentlich noch. Ich habe bei mir auch als Gag stehen Valve. ohne Notizpunkt.
Ey, die haben gestern Artifact veröffentlicht.
Ja,
die haben ein neues Spiel.
Ist voll dreist mit seiner Monetarisierung.
Ja, yeah, das ist das ist so true, Tom. Ich möchte das unterschreiben.
Need for Speed Payback habe ich übrigens mal, bevor wir das beenden, neulich, weil ich neugierig war, ob das noch Leute spielen, einfach mal nach Let's Plays geguckt.
Achso, ich habe gespielt.
Und habe so. Also du findest wenig Aktuelles, aber es gibt so Leute, die das ja richtig lange gespielt haben, wo du dann so Multiplayer-Let's Plays findest, wo die Leute mit ihren Karren auf der gleichen Straße sich sammeln und dann zusammen losfahren. Das ist alles so langsam und befriedigend zum Zugucken.
Das war auch meine Erfahrung. Also ich habe es tatsächlich vor, weiß nicht, einem Monat oder so nochmal gestartet, weil ich das nie auf der X gestartet habe und mal sehen wollte, okay, ich habe jetzt gerade, das war direkt nachdem ich Forza Horizon 4 so ein bisschen gespielt habe zum Launch und dann nochmal Payback gestartet und gemerkt habe, okay, das es ist exakt das gleiche Spiel, das einfach unglaublich viel schlechter aussieht, aber vor allen Dingen sich so unglaublich viel schlechter spielt. Also die Grafik ist mir da relativ egal. Unglaublich viel schlechter stimmt auch nicht. Es sieht okay aus.
Ja, aber gut auch nicht.
Nee, okay. Aber vor allen Dingen das Fahrgefühl ist so mies in dem Spiel. Mhm. Das ist wirklich ein Desaster.
Ja, auch nach ein paar Upgrades bleibt es leider noch mies.
Ja.
Okay, wir kommen mal von EA zu was anderem, nämlich zu Disney und meinem nächsten Entwicklerstudio, nämlich Propaganda Games heißen die. Und die haben ehrlich gesagt nicht ein Spiel entwickelt, das ich mag. Aber warum sie hier stehen, kommt gleich noch.
Also waren sie dabei, eins zu entwickeln, was du vielleicht.
Die waren dabei,
eins zu entwickeln.
Die wurden 2005 gegründet, haben unter anderem das Turok Spiel gemacht, diese Neuauflage.
Echt?
Krass. Und Turok 2 sollte ja sogar auch mal kommen.
Ja.
Wurde dann aber gecancelt.
Das will ich immer noch spielen, Turok. Das ist so dieses eines der wenigen Spiele von damals, was mir so durch die Finger geschlupft ist.
Weil
ich habe damals alles gespielt, aber Turok habe ich nie gespielt.
Das wäre ein schöner Time-to-3-One-Off.
Ja.
Tron Evolution haben die gemacht. Das magst du ja ganz gern. Ich mag das nicht so nicht.
Ich habe es auch vor ein paar Tagen, vor ein paar Monaten noch mal gespielt, weil es auch rückwärtskompatibel ist.
Ach so.
Ist auch, also ich mag es immer noch, ja.
Ja, ich fand das ein bisschen langweilig.
Du hast auch nicht unrecht.
Das Spiel, weshalb ich es bis heute schade finde, dass die geschlossen wurden, weil das auch nicht an dem Spiel liegt, sondern an Sachen, die drumherum sind, heißt Pirates of the Caribbean, Armada of the Damned.
Das war Propaganda. Ich habe doch nie das Wort Propaganda als Entwickler Propaganda gehört. Das ist wieder weird.
Genau, das ist ein Action-Adventure im Stile von Fable am ehesten gewesen. Ich habe mir jetzt auch da gibt es auch sehr viel Footage von, also da kann man sich relativ viel von angucken, weil es gab da offizielle Trailer zu. Das war für 2011 angekündigt. Es gibt Interviews mit Dan Touch, hieß der Mann, oder heißt immer noch so, war davor.
Vielleicht hat er geheiratet, man weiß.
War davor Director von Dragon Age Origins. Der
echt?
Ist,
du öffnest mir gerade so eine völlig neue Welt. What the fuck?
Der ist heute bei irgendeiner anderen großen Firma, ich glaube bei Blizzard oder sowas.
Ja.
Oder irgendwas anderes großes auf jeden Fall. Und das sollte kein Spiel zum Film werden, logischerweise. Also kein Johnny Depp, keine Keira Knightley, bestimmte andere Nebencharaktere sollten, glaube ich, drin vorkommen. Aber an und für sich war das so ein eigenes Ding. Du konntest entscheiden, ob du eher einen Legendary Pirate werden willst oder einen Dreaded Pirate, also so dieses Gut und Böse Ding aus Fable ist da auf die Art und Weise reingebracht
worden. Was sehr dumm ist bei Piraten, aber fair enough.
Ja, schon, aber ne, in die Fantasie passt ja trotzdem irgendwie, ob du so ein ehrenhafter oder so ein böser
Pirat bist. Ein ehrenhafter Vergewaltiger? Man muss es hinnehmen, du kannst es selbst entscheiden.
Die romantisierte Pirat vergewaltige ich ja nicht.
Ich mache
Spaß. Und es, auch wenn du dir Footage davon anschaust, es sieht sehr nach auch Fable-Kämpfen, auch so dieses Third-Person. Du hast deinen Säbel in der Hand, stehst den Leuten gegenüber, machst deine Moves, machst deine Ausweichrolle und sowas. Aber ein paar coole Gegenstands- und Item-Ideen mit drin. Wenn du zum Beispiel ein Dreaded Pirate gewesen wärst, hättest du einen Anker gehabt, der an der Schnur wäre, mit dem du auf den Gegner geschmissen hättest.
Das ist sehr cool.
Und das ist der Anker, mit dem du versunken bist am Anfang, weil ich glaube, du bist ein Untoter gewesen in diesem Spiel, weil am Anfang dich die Armada of the Damned irgendwie versucht hat einzuheimsen. Und
das gibt's übrigens, wenn du diese Erfahrung haben möchtest, dann kannst du dich auf Kingdom Hearts 3 freuen, weil da gibt's einen Key-Anker, mit dem man kämpfen kann.
Vielleicht auch einen untoten Sora. Die Spielstruktur war so, dass du diese Inselabenteuer hast und dazwischen wirklich Seefahrten auf den Schiffen, und von den ersten Gameplay-Szenen, die man da gesehen hat, sah das auch super toll aus. Wo du wirklich Leute anheuern konntest, gegen andere Schiffe kämpfen konntest, und das halt noch vor Black Flag.
Mhm.
Ne, weil Black Flag hat das, glaube ich, dann so ein bisschen ersetzt.
Ja.
Vielleicht ist Black Flag auch das bessere Spiel, als Armada of the Damned gewesen wäre. Das lässt sich natürlich schwer sagen.
Ja.
Aber wir haben im Wesentlichen ein sehr ähnliches Spiel zu dem, was Armada of the Damned hätte
gewesen sein sollen, dürfen vielleicht.
Ja. aber wie gesagt, das ist viel Spekulation. Und das klang alles toll, das sah alles gut aus. Die ersten Spielejournalisten, die sich das angeguckt haben, haben auch gesagt, ja, das sieht toll aus, da könnte was draus werden. Wurde dann aber nicht, denn Disney hat sich irgendwann gedacht, ja, Videospiele, die müssen wir nicht mehr selbst machen. Und Tron Evolution war auch nicht wirklich ein Erfolg. Aber schon bevor Tron Evolution überhaupt rauskam und dieser Misserfolg wurde, wurden Leute bei Propaganda Games entlassen. Tron wurde noch fertig gemacht und danach wurde das Studio geschlossen. Und Disney Interactive Studios gibt es ja auch nicht mehr in der Form. Also die haben keine In-House-Spieleentwickler mehr. Wenn sie heute sowas wie Star Wars machen, dann geben sie das an EA und lassen das externe Leute entwickeln.
Das war ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das vorwegnehme, aber sowas wie BlackRock.
Genau, also die habe ich jetzt nicht als eigene Punkt hier stehen, aber BlackRock Studios sind ein Opfer davon gewesen. Das sind die Macher von Split Second. Oder Junction Point war auch ein Opfer davon. Das war Warren Spector's Studio, die Epic Mickey gemacht haben. Und in dem Fall finde ich es aber sehr schade, weil dieses, ich kann mich richtig erinnern, wie ich diesen Trailer gesehen habe, wie ich mit Leo damals beim Random Encounter über Pirates of the Caribbean, Armada of the Damned gesprochen habe und wir uns darauf gefreut haben, weil das so cool aussah. Und dann kam es nie. Das war so richtig traurig, als ich diese News gelesen habe. Und ich finde es schade, weil irgendwie, also ne, Turok war halt nicht so geil und Tron Evolution finde ich auch nicht. Aber trotzdem hätte ja sein können, dass da dieser Funke damit dann entfesselt
wahrscheinlich wurde. Nicht, aber es hätte sein können.
Vielleicht nicht, ja, lässt sich wie gesagt schwer sagen, aber jetzt regiert ja hier unsere Fantasie, deswegen
Also stimmt auf jeden Fall zu.
Dürfen wir sie jetzt als untote Piraten wiederkommen lassen, zumindest in unseren Köpfen, und uns vorstellen, wie sich das gespielt hätte.
Als jemand, der extrem viel Spaß mit der Next-Gen-Version von Fluch der Karibik am Ende der Welt hatte, die Spielumsetzung des Films, die nicht besonders großartig ist, aber da hatte ich einfach damals mega viel Spaß mit. Das sah unglaublich gut aus damals, als es rauskam.
Ja, hatte auch die originalen Voice Actor, oder?
Das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber da wollte ich immer auch noch mal reingucken. Auf die PC-Version war sowas völlig anderes, aber auf 360 und ich glaube auch auf PS3 war das so ein sehr cinematic-lineares, also so ein frühes Uncharted-Spiel, so ein bisschen, was halt damals noch gar nicht so oft gab. Das fand ich voll toll. Also hat auch keine guten Reviews und so. Das wird ganz viel mein damaliges Ich sein, was einfach von der Grafik geblendet wurde. Aber diesem Spiel hatte ich auf jeden Fall damals auch großes Interesse.
Ja, es klingt halt wie die noch mal bessere Version als dieses Fluch der Karibik von 2005 oder wann das rauskam, was ja auch, ne, du hattest die Inselkämpfe und du hattest die Schiffskämpfe. Und der ganze Inselpart, den fand ich schmu, aber die Schiffskämpfe waren halt super.
Ja.
Und hier sah es so aus, als wäre auch der Inselpart richtig cool.
Ich möchte mal da ungefähr dabei bleiben und einen Übergang finden mit deiner Fable-Erwähnung, nämlich mit Lionhead. Das ist ein relativ offensichtliches Beispiel, das tatsächlich auch auf meiner Liste ist, genau deswegen, wegen Fable. Ich bin ein sehr großer Fable-Fan. Ich mag sogar Fable 3 sehr gerne, was ja sehr schlecht ankam bei der breiten Masse. Was ich bis heute nicht so hundertprozentig verstehe, weil ich finde, das ist ein sehr ähnliches Spiel zu Fable 2 mit einer etwas schwächeren Story, wobei Story halt, finde ich, nie so die große Stärke von Fable war, sondern immer die Charaktere, mit denen diese Geschichte erzählt wurde. Das war immer sehr character-driven. Und die Charaktere funktionierten, wie ich finde, auch in Fable 3 sehr gut, vor allen Dingen eben dadurch, dass sie größtenteils aus Fable 2 oder nicht größtenteils, aber zu Teilen aus Fable 2 übernommen wurden, sodass du da eben deine Lieblinge aus Teil 2 so wieder siehst. Und es ist halt so ein bisschen, also es ist halt ein einzigartiges Rollenspiel. Mir fallen sehr wenige Rollenspiele ein, die so funktionieren wie Fable. In dem Sinne, das ist halt nicht so ein Hardcore-Rollenspiel in dem Sinne, dass du jetzt wahnsinnig viele Skills hast oder Möglichkeiten im Kampf. Das große Ding bei Fable 3 war ja One Button, ne, dass alles so einem Button zugewiesen ist. Das Schießen ist ein Button, der Nahkampf ist ein Button, was kein großes Ding ist, aber damals im Marketing so ein bisschen so genommen wurde.
So wie bei Assassin's Creed, oder? Da war das doch auch mal so eine Nummer, dass du auf Dreieck ist alles mit Schauen. Auf Viereck ist alles mit Händen und so.
Das war mal das Konzept. Also, die hatten damals dieses Puppenkonzept, dass quasi
du
wie Puppenspieler mit einem Knopf eine Extremität kontrollierst.
Genau, weil du in Assassin's Creed 2 nicht auch das Baby hast und das so einmal dadurch.
Das war mal das Konzept. Das hat so mittelgut funktioniert. Genau, in Fable 3 war es ja sehr viel simpler, sondern es war wirklich Druck X, um anzugreifen, und Y, um zu schießen, und Druck B, um auszuweichen. Wie gesagt, das ist eigentlich nicht so ungewöhnlich für Action-Adventures, aber wurde da so ein bisschen als Marketing-Sprech benutzt. Aber es wird ja zusammengeworfen mit so einem fast schon sowas Simsigem, ne, wo du so ein Sims-Spiel hast, wo du einen Charakter durch sein Leben schreiten lässt, mit ihm auch Berufe ausüben kannst, Leute kennenlernst, heiraten kannst, dann ja auch ein Haus mit denen kaufen kannst in Fable 3, da wurde das ja nochmal sehr viel erweitert. Dann haben sie ja noch einen Koop-Modus reingebracht, der leider nicht gut funktioniert hat, weil du immer an einer, also du musstest so immer, du hattest nur eine Kamera quasi. Deswegen konntest du nie in unterschiedliche Stellen laufen, das hat nicht gut funktioniert. Aber da konntest du die gegenseitig heiraten, zum Beispiel, was halt so ein mega weirdes Konzept ist. Und es ist halt so ein richtiges Molyneux-Ding. Es ist so ein Molyneux-Ding in dem Sinne, dass es sehr viel wollte, sehr viel von dem nicht erreicht hat, aber in seinem Misserfolg trotzdem ein Erfolg war, wie ich finde, weil es, obwohl es die unglaublichen Erwartungen vielleicht nicht gerecht wurde in allen drei Teilen, dann andere Erwartungen erfüllen konnte, die vielleicht gar nicht das große Ziel waren und dann wieder ein einzigartiges Spiel wurde, das es so nirgendwo gibt, das für mich vor allen Dingen durch seine Spielwelt gewinnt. Wo ich dann auch erst späteren Teilen, wo ich dann angefangen habe, auf Englisch zu spielen, das so richtig wertschätzen konnte, weil da gibt's ja unglaubliches englisches Voice-Talent. Also ich meine vor allen Dingen wirklich aus den UK, dass dort so ziemlich die gesamte Prominenz dann irgendwo eine Rolle gefunden hat. Und was halt so sehr dieses Altenglische auch in seiner Präsentation wiedergibt und in seinem Humor, in seinen Dialogen. Es gibt kaum eine Spielwelt, die ist wie Fable.
Ja.
Und das mag ich sehr. Und dann kommt er dazu, dass ich das spielerisch auch immer mochte. Ich würde, wie gesagt, nicht sagen, dass das der Hauptgrund war, warum du diese Spiele kaufst und spielst. Aber mir haben die Kämpfe Spaß gemacht auf ihrer dann doch simplen Ebene. Deswegen, ich vermisse Fable tatsächlich sehr. Bin extrem gespannt, wenn es denn der Fall ist, wenn Playground Games diese Reihe nochmal zum Leben erwecken. Denn da gibt es sehr, sehr viel, was man falsch machen kann. Es gibt sehr, sehr viele Stellen, wo man Fable zu einem Rollenspiel machen kann, was aber nichts mehr mit dem zu tun hatte, warum Leute Fable mochten. Und da habe ich ein bisschen Schiss vor. Ich bin schon mal, es gibt mir ein bisschen Optimismus, dass es ebenfalls ein englisches Studio ist mit Playground Games. Das finde ich sehr zentral. Das ist so ein bisschen wie bei Harry Potter. So, das muss von Engländern gemacht werden, weißt du, ansonsten passt das nicht. Und das denke ich eben auch bei Fable. Dass es halt dann im Endeffekt dieses Fable Legends war, was das dann in den Abgrund getrieben hat, Lionhead, ist besonders tragisch, weil das ja kein Ding war, was Lionhead machen wollte, sondern ein Ding war, was das alte Microsoft denen aufgezwungen hat. Da gibt es ja auch sehr ausführliche Artikel, unter anderem bei Eurogamer, wo Leute von Lionhead früherem auch sehr offen darüber reden. Und Fable Legends war halt immer so ein Ding, was so, machen das Beste draus, so nach dem Motto. Und dann wurde es trotzdem gecancelt und sie wurden alle gefeuert.
Und es war fertig.
Was fertig tatsächlich?
Das ziemlich wusste ich gar fertig. Nicht. Ach, ja. Es gab ja da schon, oder gab es Betas?
Stimmt, klar, die liefen ja schon, du hast ja recht.
Ich bin der Meinung schon, das stand kurz vor Release
und
dann
recht.
Wurde es gecancelt.
Es ist
eines der wenigen Spiele, die ich gespielt habe, die nie rausgekommen sind.
Ah, okay, ja, das habe ich tatsächlich im Beta nie gespielt, weil ich halt auch an Fable Legends kein Interesse hatte, weil es einfach ein Gegenentwurf zu dem ist, was Fable eigentlich immer als Stärke zu bieten hatte. Ich hoffe sehr, dass Fable wieder erstarkt in zwei, drei Jahren aufwacht und halt zu neuer Stärke findet. Und würde mir natürlich im Idealfall hoffen, dass das Lionhead mit Peter Molyneux machen würde. Bis dahin kann ich halt zumindest nur davon träumen.
Fable ist ja so eine Reihe, wo ich den ersten Teil durchgespielt habe, aber auch erst weit später, dann auf dem PC. Und das fand ich okay. Fable 2 und 3 nie gespielt, weil sie auf PC nie rausgekommen sind. Und ich
erst später. 3 kam auf PC raus, aber 2 nicht. Das ist ja das Komische.
3 zu Release auch?
Das weiß ich nicht. Ich glaube schon.
Aber ich weiß, dass auf jeden Fall bei Teil 2 dieses Ding war, okay, das kommt gerade nicht für PC. Ja. Dann spiele ich es halt erstmal nicht und 360 hatte ich ja dann erst später. Hab's aber auch irgendwie nie nachgeholt und ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil Fable, immer wenn ich so dem so zuschaue, weiß nicht, da klickt's nicht sofort und ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich meine, diese Spiele sind so britisch, wie Gothic deutsch ist.
Ne? Ja, doch, ja. Oh mein Gott, ich erkenne gerade ein Muster bei mir. Ja, Tom, das ist es.
Also ich glaube auch, dass diese Identität wahnsinnig wichtig ist für diese Reihe, dieser britische Humor, dieses Alberne, was ja auch da drin steckt, in den Titeln, was auch, finde ich, schon im Artstyle ein bisschen drin steckt.
Im ersten noch mehr als in den anderen beiden.
Ja, und diese Ambition, diese ganze Molyneux-Geschichte gehört ja dazu, aber bei Lionhead sind es für mich so Spiele wie Black and White oder The Movies, die ich vermisse, weil dieses Studio generell eine ganz ordentliche Pipeline hatte an sehr kreativen Ideen. und Spielen, die immer irgendwie gut waren und nur nie so ganz das erreicht haben, was sie vielleicht wollten. Ja. Wobei The Movies, glaube ich, jetzt gar nicht so viel mehr wollte, als es dann erreicht hat. Und ja, heute teilweise noch so Fan-Communities hat, die da diese Filmchen machen, was sehr süß ist.
Es geht bei mir auch sehr, also ich habe es jetzt ja an Fable aufgehangen, aber das hat natürlich auch mit Peter Molyneux konkret zu tun, der ja immer noch mit 22 Cans ein eigenes Studio hat. Wo es halt, also das letzte Twitter-Update ist da von Anfang diesen Jahres, dass man seitdem jetzt gar nichts mehr von gehört. Die haben auch dieses Jahr The Trail auf der Switch veröffentlicht, was ich noch gar nicht mitbekommen hatte, was ja deren iOS- und Android-Spiel war, wo ich mal kurz reingeguckt hatte. Und ich befürchte halt, dass man da, also es ist entweder die jetzt, doch, die gibt's schon noch, weil ich war auf deren Website und da gibt's sogar noch zwei, drei Stellenanzeigen, wo sie gerade nach Leuten suchen sogar. Aber ich, also 22 Cans wird halt nicht solche Spiele entwickeln, wie Lionhead sie entwickelt hat, allein schon aus Budgetgründen. Und ich bin halt jemand, der Molyneux wirklich sehr, sehr, sehr gerne mag. Also ich finde es total wichtig, dass wir diese Träumer haben, dass wir die Sean Murrays haben, dass wir die Peter Molyneux haben, die halt nach den Sternen greifen und die Sterne natürlich dann nie zu greifen bekommen, aber halt andere Dinge sich dann greifen, versehentlich womöglich. Und daraus dann Spiele machen. Denn Black and White, The Movies, Fable sind einzigartige Spiele jeweils. Das eine einzigartiger als das andere sicherlich. Aber ich glaube, das alles sind in ihrer Art und auf ihre Art und Weise einzigartige Spiele. Und wenn du einfach mal die Versprechungen dir wegdenkst, dann würde das auch, glaube ich, sehr viel einfacher sein, das als das wertzuschätzen, was es ist. Ich persönlich bin halt sogar jemand, der diese Versprechungen sehr mag. Ich mag es total, kreative Leute dabei zu hören, wie sie fantasieren, wie sie einfach vom Himmel, also einfach all das sagen, was sie denken und was sie sich wünschen und was sie sich erträumen würden von ihren Produkten. Das ist natürlich die schlechteste PR, die du machen kannst. Das würde ich überhaupt gar nicht anzweifeln. Aber ich persönlich vermisse Peter Molyneux sehr in dieser Industrie als positive Kraft, einfach als der Träumer, der seinen Beruf so sehr liebt und seine Kunstform so sehr liebt und da halt nie zufrieden ist mit dem, was es gerade gibt, sei es auf technischer Ebene und immer mehr haben will und dann natürlich immer wieder auf die Nase fällt damit auch, aber halt, also es sind ja keine Desaster, die dann dabei rauskommen, ne? Es ist ja nie dieses Daikatana, was er dann versehentlich entwickelt hat oder sonst irgendwas. es sind ja dann immer noch wirklich gute Spiele dabei rausgekommen und das finde ich, sollte man da auch nie vergessen.
Nee, das stimmt. Es ist aber halt so ein Spiel mit Erwartungshaltung, führt halt zur Enttäuschung und eine Enttäuschung willst du halt eigentlich nicht sein zum Spielrelease.
Klar.
Es sind halt leider viele dieser Spiele dann gewesen. Und ich glaube, wenn man sie heute retrospektiv betrachtet, kann man viel eher sie als das bewerten, was sie sind.
Ja. Es war halt nie ein Spiel mit Erwartungen. Es war halt immer dieses, weil das hört sich so bewusst an. Ich finde, das kommt das ja bei Molyneux total raus. Ich weiß auch, dass du nicht das nicht meinst. Ich wollte es nur noch mal extra betonen. Dass halt Molyneux einfach der schlechteste PRler der aller Zeiten ist.
Ich kann nur verstehen, wenn heute jemand sagt, nee, ich mag das nicht.
Ja, schon, also das auf jeden Fall. 1000%ig.
Okay, mein letztes Studio, über das ich reden möchte, ist Pandemic. Das sind die Macher von Star Wars Battlefront 1 und 2. Nämlich den ursprünglichen Star Wars Battlefront 1 und 2. Weil auch da mag EA ihre Spiele einfach genauso nennen wie damals.
Ja.
Und die gibt es auch schon seit 99. Die haben Battlezone entwickelt, die haben Destroy All Humans entwickelt, die haben Mercenaries entwickelt und als eines ihrer letzten Spiele, beziehungsweise auch ihr letztes Spiel, The Saboteur, was so ein alternatives Weltkriegsszenario war, in dem du Paris von der Nazi-Besetzung befreit hast und aus schwarz-weißen Stadtabteilen bunte, belebte Areale gemacht hast.
Und wo du dir einen DLC kaufen konntest, der die Nippel freilegt, der Tänzerin in den Stripclubs. Das war entweder DLC oder ich glaube, es war halt dieses First Dating. Wenn du eine neue Kopie hattest, war dann Code drin.
Das war irgendwas ganz Komisches.
Ja, wenn du das neue gekauft hattest, war ein Code drin, mit dem du dir das machen konntest und ansonsten musstest du das kaufen. Boah, Videogame, also die Industrie hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt.
Ja, Videogames, das ist wirklich so ein Ding. Die wurden 2009 geschlossen. Das waren über 200 Leute, die da ihren Job verloren haben oder irgendwo anders untergebracht wurden. Heute arbeiten sehr viele Leute von denen bei 343. Andere sind bei Infinity Ward untergekommen, bei Treyarch, Respawn. Also die sind wirklich quer verstreut in der Spieleindustrie. Da gibt es nicht mehr das alte Pandemic, was in irgendeiner zusammengewürfelten Form noch irgendwo existiert.
2009 wurden die schon geschlossen? Ist das so lange her?
Ja, das ist schon lange her, ja. Saboteur ist ja auch schon wirklich alt. Ja.
Krass.
Und Saboteur war so ein Spiel, was wahnsinnig viel Potenzial hatte, was Probleme hatte, aber immer noch ein gutes Spiel war. Ja, zumindest habe ich so in Erinnerung. Das auch damals. Und was auch einen Sequel in Planung hatte, das dann logischerweise nie zu tragen kam. Aber was auch super interessant ist und ein anderes Spiel, was zum Fall von Saboteur geführt hat, war Batman The Dark Knight. Mhm. Denn Pandemic sollte ein Lizenzspiel machen zu diesem Dark Knight-Film von Nolan. Also es war auch wirklich das Spiel zum Film. Die haben die Entwicklung allerdings angefangen, ohne irgendwas über den Film zu wissen, weil ja, der Film noch nicht mal losgelegt hat, weil es schon 2006 irgendwie startete. Haben noch auf der PlayStation 2 erste Prototypen gemacht, so ein bisschen sich auf den grafischen Stil festgelegt, Levels gebastelt. Und es sollte erst so ein lineares Ding werden, so ein bisschen angelehnt an das Batman Begins, was EA vorher schon.
Das kommt aber nicht von
Pandemic. Was nicht von Pandemic kam, genau.
Das ist auch was, was ich immer mal spielen wollte, aber das soll ganz okay sein.
Das soll okay sein, genau. Ja. Und darauf haben sie so ein bisschen aufgebaut und das sollte so in die Richtung gehen. Das Ding ist, erstmal hatte EA diese Lizenz für nur 18 Monate bis 2008, was schon mal interessant ist. Das andere, das Team hat sich mittendrin in der Entwicklung so ein bisschen umentschieden. Und aus einem linearen Spiel ein Open-World-Spiel gemacht, weil das irgendwie auch besser zum Film passen sollte, einen Gotham zu machen, das man frei bereisen kann. Und sie hatten ja jetzt eine Engine, weil ja parallel Saboteur entwickelt wurde und diese Odin-Engine hieß die, dann dafür auch benutzt werden sollte. Und dann wurde das halt gemacht und die ganzen Sachen wurden importiert und das hat nicht funktioniert. Also es gab nie eine gut spielbare Version davon, das war ein technisches Desaster, hat die Entwicklung extrem verlangsamt und für ein Lizenzspiel, was eigentlich passend zum Release des Films 2008 erscheinen sollte, war doch 2008, doch ich glaube schon, war das natürlich scheiße und dann wurde es verschoben, sollte zum DVD-Release kommen, hat auch nicht geklappt. Das waren alles vor allem noch interne Informationen, also es wurde ja kam nicht.
Kam Darkhead nicht 2010?
Nee, Dark Knight ist schon älter.
Weil Dark Knight Rises habe ich hier in Berlin gesehen, 2012 glaube ich. Das war nicht so viel. Das war doch keine 4 Jahre nach Dark Knight.
The Dark Knight kam doch nicht 2010, Robin.
Das wundert mich gerade nur, dass so viel Zeit zwischen.
Aber ich guck lieber noch.
Hat er Inception gemacht zwischen Dark Knight und Dark Knight Rises?
2010 ist das?
Ja, Inception kam 2010. Ah, okay. Das ist das, was ich gerade nicht im Kopf hatte, ja.
Ja, weil die nicht alle direkt
aufeinander folgten. Genau, das habe ich gerade nicht gedacht.
Ja, 2008 war Dark Knight.
Entschuldige.
Nee, ist ja okay. Und das. Das war alles, wie gesagt, ein geheimes Projekt, dieses Dark Knight, was sie da entwickelt haben. Bis Gary Oldman in einem G4-Interview.
Ja, das da kenne ich's.
Einfach angefangen hat, über dieses Spiel zu reden. Mhm. Weil es ihm mal gezeigt wurde und er hat dann so, ja, da gibt's auch ein Modell von mir. Und das war halt alles ein Geheimnis. Also das war dann das erste Mal, dass man erfahren hat, oh, da kommt ein Batman-Spiel. Was dann den Druck erhöht hat in der Entwicklung. Und das hat einfach alles nicht funktioniert. Also dieser Wechsel der Engine, diese Open-World-Nummer, das hat zu einer Entwicklungshölle geführt. Der Release war nicht mehr zeitnah möglich, auch nicht zum Blu-ray-Release. Und dann wurde es halt gekappt. Und EA hat zumindest laut eigener Aussage so um die 100 Millionen Dollar quasi Verlust damit einstecken müssen. Weil sie eben
woher das denn?
Weil sie das wären.
Die Lizenz, oder?
Nee, das wäre die Projection gewesen, also dadurch, dass sie kein Lizenzspiel zu The Dark Knight hatten, mit dem sie dieses Geld erwirtschaftet hätten,
also
haben sie 100 Millionen Dollar.
Also nicht nur die fehlenden Kosten, sondern auch die Einnahmen, die da nicht kamen.
Das war genau, fehlende Einnahmen. Und das war dann natürlich desaströs. Die Lizenz ging auch wieder weg, also EA hat das auslaufen lassen, hat gesagt, naja, Batman machen wir dann erstmal nicht.
Batman-Spiele können nicht funktionieren.
Naja, die Lizenz ging dann an Warner zurück und die haben dann die Arkham-Reihe gemacht danach. Und das führte dann eben auch parallel zu der Nummer mit Saboteur, was ja auch nicht so ein wahnsinniger Erfolg wurde, zur Schließung von Pandemic. Und ich finde, Pandemic ist halt, auch wenn man auf Destroy All Humans guckt oder so Sachen wie Mercenaries, die haben halt coole Spiele gemacht. Die haben auch mit Lord of the Rings Conquest ab und zu mal ein nicht so cooles Spiel gemacht. Oder Star Wars Battlefront ist ja legendär unter Fans.
Ja, das hattest du jetzt nicht erwähnt, weil Star Wars Battlefront 3 war ja auch quasi fertig, ne?
Stimmt, das haben sie auch noch entwickelt.
Das ist ja noch eine riesige Geschichte, dass sie Star Wars Battlefront 3 entwickelt haben und es da ja auch, ich glaube, es gibt davon Footage, bin mir nicht ganz sicher.
Es gibt Footage.
Ja, ne?
Es gab ein Bild.
Ja, das sogar. Das ist ja,
so ein geleaktes.
Also, die Leute haben halt gesagt, es gibt halt Interviews oder Kommentare von ehemaligen Pandemic-Mitarbeitern, die meinten, das Spiel war quasi fertig. Als es gecancelt wurde. Ja. Was natürlich auch nochmal eine ordentliche Nummer ist. Auch das
super bitter.
Auch da wäre ich, also da wäre ich so gerne Fliege an der Wand, um einfach die Begründung zu hören. Einfach ehrlich interessiert, weil ja Battlefront 1 und 2, von dem, was ich weiß, erfolgreich waren und auch vor allen Dingen sehr gut ankamen.
Ja. Genau. Ja, also da ist es wirklich so ein Ding, du guckst auf deren Portfolio und denkst so, ach cool, die haben gute Actionspiele gemacht und sind uns dann verloren gegangen und wurden auch nicht so richtig ersetzt. Also klar, DICE macht jetzt die Battlefront-Spiele und Battlefront 2 ist von dem, was ich jetzt so im Nachhinein mitbekomme, auch ganz okay. Also da höre ich jetzt wenig Beschwerden. Und die updaten das ja die ganze Zeit. Ne? Jetzt gerade erst kommt hier Obi-Wan Kenobi und die Clone Wars-Nummer mit rein und General Grievous kam dazu und hast nicht gesehen. Und jedes Mal, wenn ich das Spiel in Aktion sehe, denke ich nur so, holy shit.
Das sieht einfach
das sieht so absurd gut aus.
Das Absurde, was mir gerade dabei in den Kopf gekommen ist, bei dem gleichen Gedanken ist so, wir sind am Ende dieser Konsolengeneration, wir bekommen halt die nächste.
Ja.
Wir sind immer nur, also normalerweise hast du ja 2-3 Jahre, wo du denkst, oh, die sehen ja alle ganz schön gleich und schlimm aus.
Genau.
Das hatten wir diese Generation eigentlich nicht so
wirklich. Nee, nicht wirklich.
Ja, das hat die haben das übernommen und man könnte argumentieren, dass halt so Just Cause so einen Mercenary-Spot eingenommen hat, wobei ja Just Cause 1 und Mercenary 2
sich ja schon parallel
haben. Genau. Ja. Wobei halt Just Cause 1 noch ein bisschen noch ein sehr anderes Spiel war, was so Zerstörung gar nicht als Thema hatte. Aber als dann Mercenary 2 auf die Nase fiel, ziemlich krass, weil es, glaube ich, auch sehr verbuggt war, das habe ich selbst nicht gespielt, kam dann halt so Just Cause 2 ein paar Jahre später und hat dann so diesen Zerstörungswahn fortgeführt. Ich habe halt Mercenaries 1 mehr vor einem Jahr oder vor ein paar Monaten oder so auf der Xbox gekauft, weil es das ja digital gibt und rückwärtskompatibel ist. Das ist immer noch ein ganz nettes Spiel. Also das, man merkt schon sehr, dass es so ein altes Open-World-Spiel ist, wo sie so steuert sich so, ja, okay. Aber diese Destruction, die ist immer noch, also die ist jetzt heute natürlich nicht mehr beeindruckend, aber wenn man sich in die Zeit zurückdenkt, dann ist das schon noch beeindruckend.
Ja, wir haben ja auch vor ein paar Jahren mal Destroy All Humans bei Time to Die gespielt und das hat uns auch Spaß gemacht.
Ja, das war ist ein
auch
lustig. Spiel.
Und wäre auch eine Marke, die ich, könnte ich mir vorstellen, dass man damit heute noch was machen kann.
Also das wurde ja, ne? Also es ist auf der Wii, auf der 60 gibt es Destroy All Humans Spiele. Einer ist bis Big Willy und das andere ist anderen. Von einem anderen hat irgendwie 50er Metacritics oder so. Die sollen richtig schlecht sein.
Ja, aber ich bin der Meinung, man könnte auch was Gutes heute damit machen. Und Saboteur ist halt so ein cooles Szenario. Und dieses, ich bin total großer Fan von diesem, alles ist schwarz-weiß.
Was
und
hat man
dann,
denn dann
nochmal? Dann befreist du es und dann wird es farbig.
Das was ist hat so man denn dann nochmal spielerisch gemacht? War es ein Shooter?
Das war,
oder
naja, genau, du bist ja wirklich rumgefahren, du hattest Stealth-Elemente und hattest Third-Person-Shooter-Elemente.
Deckungsshooter? Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, ich hab's durchgespielt, ich weiß was nichts mehr.
Deckungsshooter, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Weil das ist ja eigentlich
diese. Das hat sich ein bisschen flimsy gesteuert.
Ist ja eigentlich diese Spion-Undercover-Fantasie, genau, wozu ja so ein Third-Person-Shooter nicht wirklich passen würde. Oh, da muss man eigentlich auch nochmal reingucken.
Ja, das stimmt, das würde ich eigentlich auch gerne nochmal spielen. Ja, das war mein letztes Spiel.
Aber nur mit dem DLC.
Nur mit Nippeln.
So, sonst spiele ich den.
Nee. Hast du noch was?
Ich kann noch einbringen, noch einen letzten, wenn wir die Zeit noch haben.
Naja, also bevor wir jetzt den einen aufheben.
Okay, ja, ich habe noch 2 auf der Liste, aber dann suche ich mir.
Zwei? Okay.
Ja, ist aber nicht schlimm. Dann würde ich mir hier an die Ensemble Studios noch aussuchen. Das ist tatsächlich das älteste Studio, also das Studio, was es seit längstem nicht mehr gibt in meiner Liste, was sehr traurig ist, weil das immer noch so, also ich denke immer noch so kurz, ja, Ensemble Studios machen ja, die gibt's ja gar nicht mehr seit neuem. Seit fast 10 Jahren. Das wirkt bei mir nicht so lange her.
Ja, nach Halo Wars, ne?
Genau, und dass auch Halo Wars schon wieder fast 10 Jahre alt ist, ist auch weird. Ensemble Studios ist eine sehr traurige Geschichte auch, vor allen Dingen, wenn man sich mal die Geschichte noch mal durchliest, in Jason Schreiers Buch Blood, Sweat and Pixels, wo es eine sehr, 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 sehr ausführliche Berichterstattung über die letzten Monate und Jahre von Ensemble Studios gibt. Es war ein Studio, was unglaublichen Erfolg gefeiert hat in seinem Genre, nämlich im Echtzeit-Strategie-Genre mit Age of Empire und Age of Mythology. Haben sie da sonst noch irgendwas gemacht?
Mythology gesagt?
Mythology, Entschuldigung. Ja, Mythology.
Das ist Mythology.
Da haben sie große, große, große Erfolge gefeiert. Ansonsten haben sie da, glaube ich, aber nichts gemacht, oder? Age of Empires war und Age of Mythology waren die Dinger, ne?
Also das sind die ich auch kenne, ja.
Und dann haben sie ja auch Halo Wars gemacht, was so okay war. Ich fand's sehr gut, weil ich halt ein krasser Halo-Fan war. Ansonsten kam's ganz gut an, ohne jetzt irgendwie Bäume rauszureißen.
Immerhin Meme gespawnt.
All Units, aber die Entwicklung von, also auch Ensemble hat keine Bäume rausgerissen, als sie dann Halo Wars entwickeln mussten, fast schon, weil sie das halt unter der Ansage von Microsoft gemacht haben. Und Halo Wars war eigentlich ein Sci-Fi-Echtzeitstrategiespiel, was ein komplett eigenes Universum hatte und wo es halt einen Director gab, dessen Namen ich jetzt leider nicht im Kopf habe, aber der da sehr viel Zeit investiert hat und sehr viel Liebe investiert hat, ein eigenes Universum zu bauen mit eigener Geschichte und so. Und das wird sehr ausführlich berichtet in dieser Story. Und dann hat irgendwann Microsoft gesagt, nee, das ist jetzt Halo. Ihr macht halt jetzt zu einem Halo-Spiel. Was halt die Moral so komplett zerstörte bei Ensemble, weil es auch dazu führte, dass es zu diesen seltsamen Konflikten mit Bungie führte, weil Bungie auch nicht wollte, dass ein anderes Studio Halo entwickelt. Und ohne dass sie da irgendwie die Entscheidungsmacht hätten. Das heißt, da mussten sie ständig hin und her telefonieren. Können wir das machen? Können wir das machen? Nee, das ja. Und Bungie wollte es aber nicht so wirklich. Also da gab es auch Gegenwind. Mhm. Und dann gab es halt noch ganz, ganz viele, guckt euch einfach mal den Wikipedia-Artikel von Ensemble Studios an, eine riesige Menge von mittlerweile bekannter, gecancelter Spiele, weil die quasi immer weg wollten von diesem Echtzeit-Strategie-Ding. Die haben immer versucht, mal größere Rollenspiele zu entwickeln, MMOs zu entwickeln. Und da hat sich dann, oder Actionspiele zu entwickeln. Und da, die Dinger wurden dann immer vorher gecancelt und sind nie wirklich mal so weit gekommen, dass man sie auch nur offiziell ankündigen konnte. Ironischerweise hatten sie ein MMO, das Titan hieß, was ich immer noch sehr lustig finde. Und dann im Endeffekt wurden sie dann von Microsoft halt geschlossen, nach Halo Wars, was halt dann, also was halt darin begründet lag, dass halt Ensemble so zerstritten wirkte. So viele Leute wollten so viele unterschiedliche Spiele machen, es fehlte das eine Spiel, was aber auch darin begründet lag, dass Microsoft eben ihren Einfluss geltend gemacht hat und die nicht so das hat machen lassen, was sie machen wollten. Also es gibt halt diese Story, dass halt die gekauft haben, damit halt echte Strategiespiele machen. Und die wollten aber eigentlich keiner machen und haben dann so heimlich so dieses MMO entwickelt, ohne da, und wir haben gesagt, man könnte da vielleicht ein Halo-MMO draus machen, und man hat gesagt, nee, hört da mal auf mit. Dann haben die trotzdem weiter daran entwickelt, dann haben wir gesagt, ey, guck mal, wir haben weiter daran entwickelt. Und Microsoft meint so, ey, Leute, ihr hört jetzt sofort damit auf. Und dann mussten halt so auf dem, ne, so ein Machtwort sprechen, dass halt dieses Spiel dann gecancelt wurde, auch offiziell. Und da ist halt so dann das Vertrauen verloren gegangen. Ist eine ganz doofe Geschichte, weil wenn man von außen drauf guckt, haben die motherfucking Age of Empire gemacht, ja. Empires gemacht, was so das eines der erfolgreichsten Spiele seines gesamten Genres ist, eines der wichtigsten Spiele seines gesamten Genres ist. Und dann hinter den Kulissen war dann so Unglück, was da so herrschte, und Unzufriedenheit. Und deswegen finde ich das halt so frustrierend, jetzt zu sehen, dass es Halo Wars 2 gibt und dass es Age of Empires 4 gibt und beides dann von Relic gemacht wird, weil es Ensemble nicht mehr gibt. Finde ich extrem, extrem schade. Mann.
Was hättest du dir dann gewünscht, dass es Ensemble noch gibt und die dann was anderes als Strategiespiel gemacht hätten?
Ja, ja, also ich glaube, ich bin mir halt relativ sicher, dass sie irgendwann dann zurückgekommen wären. Also, okay. Dass man halt, ich hätte mir gewünscht, dass sie die
so Misch.
Genau, dass sie halt die Möglichkeit bekommen hätten, sich zu versuchen zu beweisen zumindest. Also das ist ja das Problem. Man hat ja das nie wirklich gesehen, was dabei das rauskam. Stimmt, ja. Und vielleicht wäre es dann gar nicht gut gewesen und dann wären sie automatisch zurück wieder zu Age of Empires gegangen. Vielleicht wäre es aber auch super gewesen und Ensemble wäre gewachsen. Man hätte dann ein Age of Empires Studio gehabt und ein anderes Studio, was größere Dinge entwickelt. Und dass dann halt wir jetzt bei einem Age of Empires 4 wären, was halt von Ensemble kommt, wo ich dann auch mich ganz ohne irgendwelche Fragen drauf freuen könnte. Weil bei Relic denke ich immer noch so, ha, so ein Age of Empires Spiel von denen. Also sie haben halt Dawn of War 1 gemacht, aber auch lange her jetzt schon. Ich bin da interessiert und gespannt auf jeden Fall. Trotzdem ist die Geschichte von Ensemble da echt eine traurige und die hätten Besseres verdient.
Ja, dem kann ich auch zustimmen. Ich bin halt so, also ich frage mich halt, was die Realität wäre, wenn Ensemble damals nicht geschlossen wäre. Ob wir dann einfach jetzt bei Age of Empires 6 wären oder so oder Age of Mythology 5. Weil Age of Mythology ist das, was mir wesentlich mehr am Herzen liegt als Empires. Weil ich einfach diesen Mythologie-Einschlag so cool finde in dem Genre. Aber als ich dann auch nochmal zurückgegangen bin zur Definitive Edition vom ersten Age of Empires, was ja rauskam vor nicht allzu langer Zeit, habe ich eben auch festgestellt, ja, es sind schon sehr langsame Spiele.
So. Also eins, also man muss sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen eins und zwei.
Ja, aber ich habe ja auch Age of Mythology im Nachhinein nochmal gespielt und dann mir auch gedacht, oh, das ist ein sehr langsames Spiel. Weil du musst halt erstmal deine Arbeiter ein bisschen sammeln schicken und dann wartest du halt und dann baust du erst die Sachen und dann also wartest
du
halt.
Warten solltest du eigentlich nicht als guter Pro-Gamer.
Naja, sure, aber
Knöpfe, Haus.
Wenn du all die APMs hast, aber also Ich glaube schon, dass diese Art von Spiel immer noch spaßig wäre.
Du willst Casual Strategiespiele haben. Du bist der Dawn of War 3 Fan, für den die es entwickelt haben. Du willst mehr League of Legends und mehr Dota haben, weil du richtig Age Strategiespiele hast, Tom. Ist das, was du gerade sagst?
Ich habe übrigens gerade noch mal nachgeschaut. Haben die wirklich Halo Wars gemacht, Robin?
Ensemble, ja. Ensemble ist
Halo Wars.
Nein, Relic hat Halo Wars 2 gemacht.
Bist du dir sicher?
1000 Milliarden %ig, weil danach haben dann Robot Studios, was so ein Spin-off war von Ensemble Studios, was viele der früheren gemacht haben, die haben dann den DLC gemacht für Halo Wars.
Doch. Creative Assembly haben Halo Wars
2 gemacht. Stimmt, nicht Relic, du hast recht.
Ja.
Ach so, das meinst du? Du meinst die Ensemble Studios? Okay, ich dachte, du hast mich gerade gefragt, aber Ensemble Studios.
Ensemble, da bin ich mir sicher, dass das.
Okay, nee, bei Relic war ich mir nicht 1000 %ig.
Relic.
Das war Creative Assembly. Macht dann Creative Assembly auch Enterprise 4? Nee, das macht Relic.
Das macht Relic.
Ich habe die tatsächlich gerade komplett zu einer Studio in meinem Kopf gemacht. Okay. Okay, ich habe gerade eine Frage.
Zwei Strategiespielstudios, die es heute noch
gibt. Ja, ich habe auch deine Frage missverstanden, sorry.
Und Petroglyph. War auch missverständlich, tut mir leid.
Ja, gut, dass du nochmal nachguckt hast.
Genau, also Halo Wars 2 ist Creative Assembly. Weil das hatte ich jetzt einfach nicht mehr im Kopf. Aber ich hatte auch nicht mehr im Kopf, wer es denn war.
Ja.
343 hat aber auch mitgearbeitet.
Ja.
Und wir kriegen ja ein neues Age of Empires. Wir kriegen es halt nur nicht von den alten Ensemble-Leuten, die wahrscheinlich inzwischen auch quer verstreut sind.
Wie gesagt, es gab zumindest damals Robot Studios. Ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt. Hier die Macher von Org Unchained.
Stimmt, Age of Empires Online haben die doch danach noch weitergemacht.
Das gab's genau, aber wie heißt dieses Orgs Unchained? Das kommt von Führungspersonen. Das ist ein ehemaliges Ensemble-Studio, die dann damit auch einen ziemlichen Erfolg gefeiert haben. Wie heißt das Spiel genau?
Ist das nicht auch irgendwie Orcs
Must Die? Das hätte ich vorher nachgucken sollen, verdammt. Was hast du?
Orcs Must Die oder so?
Klar, Orcs Must Die ist es, genau.
Heißt das so?
Ja, ich glaube, das heißt so. Und davon gibt es, glaube ich, eine Unchained-Version, die irgendwann rauskommt vom zweiten Teil. Bist du gerade bei dem Entwickler?
Ja.
Ich meine, der hat ein, zwei andere Sachen auch noch gemacht. Also eine Sache vielleicht.
OMD
noch.
Unchained, Echo Prime, Echo. Hero Academy.
Okay, das sind Mobile-Sachen,
okay, alles nicht.
Ja, aber dann war Orcs Must Die das große Ding von denen. Also die gibt es dann schon noch, die Leute, aber haben jetzt für mich weniger interessante Sachen gemacht. Mir geht es jetzt weniger darum, dass sie dieses eine Spiel entwickelt hätten, was ich so liebe, sondern mir geht es darum, dass ich gerne einfach gesehen hätte, wohin diese Entwicklung gegangen wäre, und dass ich denen halt diese Möglichkeit geben würde, heute zu sagen, okay, diese ganzen Ideen, die ihr damals habt.
Ja, es wäre interessant.
Was davon würdet ihr jetzt nochmal machen?
So eine Halo-MMO ist irgendwie eine witzige Vorstellung.
Ja.
Generell mal so ein Halo so ganz groß aufgezogen, so RPG-mäßig, weil das gibt's ja eigentlich nicht, ne? Du hast die Halo-Shooter, du hast ein Halo-Strategiespiel.
Ja. Die Welt würde sich wunderbar, das war's
mehr
eigentlich.
Mehr Genres, ich meine, Spartan Assault gibt's noch, aber so mehr Genres
so,
deckt Halo doch eigentlich nicht ab, oder?
Das mitzählt. Also es würde halt ein wunderbares, also es gibt, du könntest da Mass Effect in diesem Universum bauen, von der Rassenvielfalt, die es da gibt, Völkerfischer, die Völker, die du findest. Aber gibt's leider nicht, nein, hat Microsoft, glaube ich, kein Interesse daran, ne? Leider.
Okay. Ja, also ich würde mich halt super freuen über ein Age of Mythology in irgendeiner Art, aber da wir Age of Empires 4 kriegen, maybe someday.
Ja, ich meine, wann wurde das angekündigt? Vor einem Jahr oder so?
Vor einem oder zwei Jahren, ja.
Das könnte, also ich habe nichts gesehen. Ich würde langsam gerne mal was sehen. Vielleicht
hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert. Weil sie haben ja wirklich es war ein extra Event, diese Ankündigung gemacht. Und das war ja ein Teaser, in dem man nichts gesehen hat.
Yep,
Und dann haben sie noch ein bisschen gesagt, ja, das wird ein Age of Empires.
Tschüss, könnt wieder nach Hause fahren.
Ja, genau.
Oh, man.
Das war so komisch. Okay, gut. Da haben wir, also in unserer Fantasie leben Vigil Games jetzt wieder und haben ein wunderbares Darksiders gemacht, haben aus den
Also bisher haben sie sogar zwei gemacht und stehen gerade kurz vor dem Release, dem Release vom großen Finale mit Darksiders 5, wo man alle gleichzeitig spielt.
Genau. Quintet haben überlebt, Terranigma wurde inzwischen schon remaked im ganz großen Stile und ist das beste Spiel aller Zeiten geworden. Airtight Games haben ein Spiel gemacht, in dem man Wasser durch eine Heizung steuert. Hätte man auch nicht gedacht, dass das Spaß macht. Sie haben es irgendwie hingekriegt.
I can see it.
Visceral Games haben zum einen ein Star Wars Spiel Third Person gemacht, das krass gut aussieht und echt gutes Gunplay hatte und die Zerstörung der Umgebung, dass sie das noch so mit einfließen lassen konnten, wirklich beeindruckend. Auch die Future Cop Anspielung in dem einen Level fand ich sehr schön. Criterion haben ein neues Burnout gemacht, ganz klassisches Ding. Manche Leute haben gesagt, das war schon eher so ein Remake von Burnout Takedown, aber hat sich halt super gespielt. Propaganda Games haben Armada of the Damned und das Sequel Armada of the Very Damned gemacht. Und beide super Spiele hat, als Black Flag dann rauskam, hat jeder gesagt, was für ein Knockoff. Und Black Flag wurde zum Misserfolg.
Assassin's Creed wurde zerstört.
Assassin's Creed wurde dann gecancelt, gibt's leider nicht mehr.
Dann wird das würden wir dann heute sagen, hier in diesem Podcast. Ach, damals Ubisoft, erinnerst du dich noch, als die noch nicht wie Wendy waren? Naja.
Lionhead haben nach dem Fable Legends dann rausgekommen ist und ein Überraschungshit auf Twitch wurde Fable 4 gemacht. Und parallel noch Black and White 3 wurde witzigerweise ein Kampfspiel wie Tekken. Da hast du dann mit der Kuh und dem Bären gegeneinander
gekämpft. Again, I can see it.
Und dem Affen. Und Pandemic haben zum einen in Zusammenarbeit mit Rocksteady ein Justice League-Spiel gemacht, weil diese ganze Batman-Nummer, da ist ja nie was draus geworden. Aber sie haben noch ihre Ideen dann in einem neuen Spiel umsetzen können. Und das Saboteur 2 war eines der besten Open-World-Spiele aus dem Jahre 2015. Und hat mir noch was?
Ensemble.
Ja, Ensemble. Noch, Ensemble haben, sind jetzt bei Age of Empires 6 und Age of Mythology 3. Und was können die noch gemacht haben? Das Halo-MMO natürlich.
Ja, also,
die haben das Halo-MMO gemacht.
Ich glaube tatsächlich, es war ja so, dass sie ein MMO machen wollten und dann aber einfach, um Microsoft dran zu kriegen, gesagt haben, dann ist es ein Halo-MMO. Also in meiner Wunschvorstellung machen die genau das, was die wollten, ohne irgendjemanden zu machen. Also okay. Es ist dann wahrscheinlich kein Halo-MMO, sondern einfach so ein MMO.
Das Age of Empires-MMO.
Ja, oder halt das, was ursprünglich mal Halo Wars sein sollte.
Dann Sci-Fi. Haben die das gemacht und World of Warcraft vom Thron gestoßen. Ja. Blizzard ist dadurch bankrott gegangen. Sure. Das ist ein bisschen traurige Folge dieser Alternativität.
Das gibt gerade allerdings einen riesen Skandal, weil es jetzt eine Mobile-Version von Age of Empires gibt. Man glaubt, Ensemble Studios hat ihre Fans vergessen.
Und bei Valve hat sich eine kleine rebellische Splittergruppe abgekapselt, um jetzt eigene Spiele zu machen.
Ohne dass das jemand merkt.
Im Half-Life-Universum. Nee, währenddessen, die hatten sehr viele Dokumente, die sie ans FBI überliefert haben. Deswegen wurde der Rest von Valve jetzt leider hinter Gittern gebracht.
Ach Mensch.
Weil die Glücksspiele und generell shady Business Practices betrieben haben.
Und einfach auch Verbrechen gegen mich als Valve-Fan.
Ja.
Also generell.
Gegen Half-Life-Fan.
Verbrechen gegen Valve-Fans.
Stellt sich heraus, Half-Life 3 nicht zu entwickeln, ist gegen die US-Konstitution.
Who would have thought?
War illegal.
Ja.
Wurden hingerichtet.
Alle ins Gefängnis. Ja, okay, oder hinrichten direkt. Mein Gott. Dann sind wir da mal ganz konsequent einfach. Wer Half-Life nicht entwickelt, der wird auch hingerichtet.
Ja, also ein schönes alternatives Universum haben wir uns hier gebastelt. Ich weiß nicht so recht, ob ich in dem wirklich leben will.
Hast du den Xen-Trailer gesehen?
Xen-Trailer?
Es gibt ja immer noch nicht Black Mesa, ne? Gibt es immer noch den Xen-Part nicht.
Ach so.
Das kommt tatsächlich nächstes Jahr und nach ein, zwei Jahren totaler Stille gab es jetzt vor ein paar Wochen, zwei Wochen den ersten Trailer und das sieht einfach wie ein neues Spiel aus. Also das hat nichts mehr mit Xen aus Half-Life 1 zu tun.
Das ist gut so.
Grafisch unglaublich. ich weiß nicht, wie lang das werden soll, aber es sieht so aus, als ob sie Half-Life 1.5 da entwickelt hätten, der, wo sie auf dem Planeten nochmal ein eigenes Spiel gemacht haben.
Okay. Ich habe Black Mesa nie intensiv gespielt.
Ich habe halt damals noch, als es noch eine Mod war, die habe ich damals sogar getestet, in Anführungszeichen, für Giga Games, da gibt es einen Test von mir, den man sich durchlesen kann.
Cool.
Habe ich ihm irgendwie 105% gegeben oder so.
Falls man sich den noch durchlesen kann.
Stimmt, das ist ein sehr guter Punkt.
Giga muss man dann immer so ein Fragezeichen hintersetzen, weil manche unserer alten Artikel und Videos sind einfach weg.
Ja, also deswegen haben wir zumindest etwas, auf das wir uns Half-Life-mäßig freuen können.
Das stimmt.
Wenn es schon nicht von den Leuten kommt, die ursprünglich mal Half-Life entwickelt haben, weil die uns verachten.
Und mit diesen Worten entlassen wir euch in ein wunderschönes Wochenende oder eine Woche, je nachdem, wann ihr das hört. Das hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Danke für euren Support.
Thank you. Ihr seid so kleine Half-Life 2, seid ihr. So kleine, laufende Half-Life 2.
Kompliment, was man machen kann.
Ja.
Schön.
Leider Gottes habt ihr nur ein Bein, weil ihr nie so zu Ende gebracht werdet. Tut mir leid.